Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Folge 55 des Gadgetfunk. Herzlich willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben. Und Belkan, sag mal, wo kommst denn du her?
Ja, hallo Freunde. Ich komme, ich melde mich zurück aus meinem Urlaub. Und ich bin jetzt wieder in Wegberg. Hallo, ich war in der Schweiz für eine geraume Zeit und habe da Urlaub gemacht und jetzt bin ich wieder da. Und da bin ich.
Urlaub in der Schweiz, kein Risikogebiet, denke ich mal.
Zu der Zeit, als ich da war, nein. Ich weiß nicht, wie das jetzt gerade, es entwickelt sich alle 5 Minuten was anderes, aber die Schweiz ist safe.
Schweiz ist safe, das ist gut zu hören. Heiko, ist bei dir auch alles safe?
Aber sowas von, auch wenn ich nicht in der Schweiz, sondern wieder mal im schönen Burger bin. Schönen guten Abend zusammen.
Und dann bleibt die sichere Bank Nummer 3, Marian. Bei dir alles klar?
Na, aber sicher doch. Einen wunderschönen guten Abend erstmal alle miteinander. Hier ist natürlich auch alles safe im beschaulichen Recklinghausen. Wir haben wenig Fälle und so und alles ist easy und alles geht vorwärts. Und Carsten, bei dir auch?
Bei mir ist alles Sonne, du weißt schon, ich könnte mir den Heizschlader sparen. Alles Bombe. Nee. Was mir gerade einfällt, wo wir über Urlaubsthematiken reden, weil hier im Landkreis, wir waren ja echt auf Null und haben jetzt Stand heute, wir nehmen auf am Dienstagabend, den 18. In ein paar Minuten fängt übrigens Leipzig an, gegen Paris zu spielen. Das bloß so ganz am Rande. Wir waren auf Null. Und dank Urlaubsrückkehrer gibt es jetzt hier in der Region wieder 14 registrierte Fälle.
Ja, wow. Die bösen Urlaubsrückkehrer.
Waren die jetzt in Leipzig oder waren die in Paris?
Keine Ahnung. Ich glaube, die waren da, wo sie alle sind. Ich habe was von Malle gelesen, ich habe was von Italien gelesen, also die Standards. Und das war der Moment, wo ich dann schon so ein bisschen wieder drüber nachgedacht habe. Weißt du, hast hier einen ganzen Landkreis auf Null und alles ist feini. Ja, und dann ist halt die Frage, kann man Leute dazu verdonnern, ein Jahr lang auf ihren Urlaub zu verzichten oder ist das nicht zumutbar, um die Fallzahlen gering zu halten? Jetzt gehen wir ja aber gerade super in die Geschichte rein. Ne?
Ja, aber dann lass uns doch gleich dabei bleiben. Ja, das ist zumutbar. Also sollte der gesunde Menschenverstand so ein bisschen vielleicht auch mit reinspielen bei dem einen oder anderen. Natürlich kann man sich ja auch im Urlaub an die Hygienevorschriften oder Regeln oder Maßgaben halten. Aber das scheinen manche Leute einfach dann am Goldstrand oder am Ballermann oder in Kroatien oder wo auch immer einfach zwischendurch mal vergessen zu haben.
Ja, nicht nur da. Ja,
das wollte ich gerade sagen, das reicht doch schon, wenn die mal eine Woche an die Nordsee fahren, dass sie dann schon alles vergessen. Also da müssen sie nicht extra bis an den Goldstrand.
Ja, wir mussten auch, also mit unserer Family, auch in der Schweiz, echt sehr darauf achten, dass der Abstand zu uns immer gewahrt war. Also wir haben uns da schon für den einen oder anderen komisch verhalten wahrscheinlich, aber wir wollten einfach niemanden zu nah an uns ranlassen. Und das war teilweise auch so sehr wirklich, dass sie dann beispielsweise so irgendwelche Fahrgeschäfte oder so für die Kids dann jede zweite Kabine ausfallen lassen haben wegen der Abstandsregelung, aber dann vor diesen Fahrgeschäften dann auf einem Haufen alle gewartet haben, ne? Wo ich mir dann denke, was macht das für einen Sinn?
Ja, aber wobei, wenn es an der frischen Luft ist, dann geht's ja vielleicht noch.
Ey, Heiko, das hätte ich sogar unter normalen Umständen, würde dir das sogar vorkommen, dass sie dir auf die Pelle rücken. Das war schon echt heftig. Denn haben wir uns so ein bisschen selber unsere Distanz bewahrt. Oder?
Das ist also die Schweizer haben doch eigentlich genetisch bedingt schon so ein bisschen Distanziertheit eigentlich drin.
Oder? Ja, den wollte ich auch bringen.
Die enthalten sich ja. Aber das waren ja wirklich, also in der Schweiz, klar, aber das waren zum größten Teil keine Schweizer, die sich so verhalten haben.
Jetzt mal ganz, ganz doof gefragt. Ich hatte den Eindruck, du bist in der Schweiz bei Bekannten.
Ja, also wir waren auch da, aber trotzdem, also wir haben uns da so eine Art.
Die sind Schausteller und hatten jede Menge Fahrgeschäfte.
Nein, ich bin ja nicht alleine.
Das fahrende Volk von Belkan.
Ja. Wir sind ja mit der Family, also mit den 3 Kids dahin gefahren. Und natürlich haben wir da unsere Verwandten besucht, hatten aber eine eigene Unterkunft. relativ nah an der deutschen Grenze, am Bodensee. Und da sind wir dann halt ja zu den ganzen Orten trotzdem hin und her gefahren, ne? Also das heißt, Stein am Rhein, die ganzen Standards, die es da halt gibt, ne? Konstanz und so weiter.
Rheinfall.
Ja, genau, ganz genau.
Na, ist eigentlich schön da in Schaffhausen. Ist echt
war,
schön.
War bestimmt ein Rheinfall am Rheinfall, oder?
Ja, da ist, ja, tatsächlich. Also nee, das war schön da. da hat's aber so stark geregnet an dem Tag, dass es dann wirklich für uns ein Rheinfall war, ein bisschen.
Das ist ja geil. Sag ich doch.
Ja, aber war ganz nice. Aber wie gesagt, man muss immer selber aufpassen, ein bisschen selbst die Verantwortung oder selbst so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen, was die Abstandseinhaltung angeht. Weil da am besten kümmerst du dich um dich selbst und regst dich nicht auf, dass die Leute den Abstand zu dir nicht einhalten, sondern machst dich einfach aus dem Staub, wenn dir das zu viel wird, weil anders kannst du dir nicht helfen.
Ja, das mit drei Kindern das Einfachste der Welt.
Ja. Ja, ich meine, die sitzen ja noch in Buggys und so weiter. Also wir haben es doch schon teilweise echt aus dem Staub gemacht.
Die sind noch fremdgesteuert, die sind noch nicht aufgewacht.
Ja, die sind schon, aber die sind halt, ne, also wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, sind die froh, wenn die da sitzen können.
Ja, sicher.
Geschoben werden. Aber beispielsweise, dass ich mich dann halt nicht mit den Kids und meiner Frau dann irgendwo anstelle, wo es eine Pommes gibt und wo dann irgendwie 100 Leute auf dem Haufen stehen und auf eine Pommes warten. Oh mein Gott. Das dann macht keinen Sinn. Aber war wirklich viel los. Also dafür, dass Corona ist, war da wirklich überall sehr viel los.
Ja, Corona ist nicht in jedem Kopf, ne?
Ja. Mhm. Ja, ich meine, wir waren ja auch da, ne? Also so ist es ja nicht.
Wir waren ja auch da, genau. Und was ich feststelle, ist, dass hier also im Altmühltal, ich habe noch nie so viele Touristen gesehen wie in den letzten 2-3 Wochen. Also echt, also das scheint wirklich ganz klar die Tendenz zu geben, Urlaub im eigenen Land.
Ja.
Das kann ich. Und was ich jetzt hier nach Restaurants gefragt worden bin in den letzten Tagen, das war...
Du hast sie alle zum Ötzi geschickt, oder?
Genau, wollte ich gerade sagen.
Also Döner gibt's da hinten und Provision kriege ich immer, egal. Ja, nice.
Ja, ich muss sagen, echt Fluten von Touristen. Man erkennt die.
Ist ja auch schön bei euch da im Altmühltal, muss ich echt sagen.
Ja, aber es ist halt so ein eklatanter Unterschied im Vergleich zu den Vorjahren. Darum geht's.
So,
okay. Und das ist ja schön für die Gastronomen. Ich bin halt so ein Altvorderer. Also mich befremdet das dann doch immer ein bisschen.
Ich muss sagen, ich hatte am Wochenende ein echt angenehmes Event-Erlebnis trotz Corona auf einem netten Weinpicknick auf einem Weingut bei uns in Ebersheim. Das war höchst professionell organisiert und die Leute waren trotz ein paar Schoppen im Kopf höchst diszipliniert. Und okay. Das war ein, muss sagen, ein sehr entspannter Nachmittag, ohne dass man sich gestresst gefühlt hat, weitläufiges Gelände an den Getränkeausgaben und Essensständen war alles super geregelt und die Leute hatten echt einen Kopf an. Das war wirklich eine sehr, sehr angenehme, positive Erfahrung zu diesen schrägen Zeiten. War ein schönes Beispiel, wie es auch funktionieren kann.
Ja, wenn es so organisiert abläuft, dann kann das auch funktionieren. Und dann kann man auch mal, man muss dann sich dann auch keinen Vorwurf machen, dass man irgendwas unternommen hat oder dass man dann irgendwo hingefahren ist.
In der frischen Luft ist es ja sowieso nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt vielleicht dich in irgendwelche geschlossenen Räumlichkeiten begeben musst, um irgendwas zu erleben oder zu machen. Ja,
ja, das stimmt.
Ja. So statistisch gesehen, ne?
Am Ende vom Tag siegt natürlich immer die Vernunft der Beteiligten. Ich fand es bloß die Tatsache so interessant, dass du hier einen Landkreis endlich mal auf Null hast und dann durch Leute, die sich einbilden, wir müssen unbedingt in Urlaub fahren, fängt der ganze Tanz halt wieder von vorne an.
Jetzt ist der Camper gekauft, jetzt wird er bewegt und wenn wir ins Altmühltal fahren.
Richtig.
Ja. Ja. Ja, das war ja auf Null, war ja super safe Zone. Aber das waren dann eher die Einheimischen, die
zurückkamen, aus, ne? Ja.
Italien, Mallorca, MacPom etc.
Was meinst du, wie die Leute in MacPom sich gefühlt haben die letzten Wochen und Monate? Also das ganze Jahr nichts los und auf einmal zack, wie die Heringe am Strand.
Ja.
Aber okay, ja, so ist es.
Das habe ich auch in extrem vielen Podcasts gehört, die dann teilweise vom Campingplatz aufgenommen haben, die aus ihrem Mobile Home an der Nordseeküste aufgenommen haben, etc. etc. Also das Recht auf Urlaub scheint sich dann doch jeder gönnen zu wollen.
Das bricht sich Bahn, oder? Sagt man da? Mhm.
Ja, aber normal, ganz also, ehrlich, wenn so eine Urlaubsrückkehrer Corona-Geschissel eine zweite Welle auslöst, was wie würde sich das dann äußern? Ich meine, da würden die dann alles wieder dicht machen oder würden die dann sagen,
ja, wir haben es ja gesehen, stufenweise.
Einen zweiten Lockdown überlebt unsere
Zweiter Wirtschaft Lockdown, nicht. Irgendwann die Grenzen zu, wobei Urlaubszeit ist vorbei. Ich glaube, die Grenzthematik ist jetzt nicht so die allerrelevanteste. Ich glaube,
die Österreicher haben wieder ein bisschen hochgefahren, was die Intensität der Grenzkontrollen angeht.
Ja, das war übrigens in der Schweiz ebenso. Also klar.
Gut, das sind immer Grenzkontrollen, Belgien.
Ja, aber extrem. Also das ist, ich war ja schon mal da und das ist dann halt nicht bei jedem Grenzübertritt. Aber diesmal war das wirklich, wir sind relativ nah an der Grenze gewesen, also wirklich 7 oder 8 Kilometer. Und wir wurden einfach jedes Mal beim Grenzübertritt angehalten. Jedes Mal. Das ist echt heftig. Also das war, vorher war das dann, also beim letzten Besuch war das dann irgendwie, wenn wir 10-mal rübergefahren sind, dann wurden wir 3-mal angehalten. Peace. Ja. Aber 10-mal rüberfahren und 10-mal angehalten werden, hat eine andere Quality, ne?
Gilt es dann, hast du das beobachten können, nur für deutsche Kennzeichen oder auch für Schweizer?
Boah, das, also, kann ich so gar nicht einschätzen. Das wäre jetzt ein bisschen gemutmaßt, aber klar, Deutsche werden da verstärkt rausgewunken. Ne? Also, weil, mir ist halt aufgefallen, weil ich ja nicht der Einzige war, beispielsweise, der, von der Grenzkontrolle an Seite gezogen wurde. Hinter mir war aber immer ein deutsches Auto. Oder vor mir stand ein deutsches Auto, was da wartete. Da war nie irgendwie ein Schweizer oder so.
Und geht das in beide Richtungen oder nur in die Schweiz hinein?
Ja, also nach Deutschland hinein wurde ich auch einmal angehalten. Und da haben die, um den Vergleich euch vorzuführen, also wenn du dann in die Schweiz reinkommst beispielsweise, dann hält dich dann halt so ein Grenzkontrolleur an und der sagt dann, ja, guten Abend, Grenzkontrolle, Schaffhausen, meine Pflicht als Grenzkontrolleur ist es, sie nach der Herkunft und nach der Destination zu fragen. Und dann erzählt sie dem das. Und auf der deutschen Seite, als ich angehalten wurde, hat er einfach nur reingeguckt und gesagt, also hat einen Laut von sich gegeben, sowas wie
typische Schweizer Grenzkontrolle laut.
Nein, das war der Deutsche. Das hat mich ja sehr irritiert. Das war der Deutsche? Schweizer waren total freundlich.
Fühlen Sie mehr als 10.000 Euro Bargeld ein?
Die Schweizer waren mega freundlich. Das waren die Deutschen, wo du dann denkst, ey, ich habe deutsches Kennzeichen. Ich bin jetzt zu Hause. Und dann da sind die alle super unfreundlich. Und dann wusste ich nicht, heißt das jetzt weiterfahren? Heißt das, sie sind verhaftet? Heißt das, ist das eine Frage? Ich schaue meine Frau an und sage immer, du bist länger Deutsch. Was will der? Ja. Und dann hat es dann einfach mit so einer Fingerbewegung dann hier mir signalisiert, hier, fahr weiter. Und dann bin ich weitergefahren.
Ja. Der hat hinten reinguckt, sieht 3 Kinder und denkt, oh, da kann ich wohl nicht viel kontrollieren.
Richtig, da ist auch wirklich voll gewesen, das Auto war am Limit.
So. Eher andersrum, der denkt sich wahrscheinlich hier 2 Erwachsene, 3 Kinder, wenn ich hier anfange zu kontrollieren, dann ui.
In 5 Minuten Feierabend.
Ja, weißt du, aber währenddessen auf der anderen Seite total freundlich, ja, willkommen in der Schweiz, darf ich Sie fragen, wo Sie herkommen und wo Sie hinwollen? Ach, Sie wollen nach Bordsheim, ein sehr schöner Ort, darf ich fragen, warum Sie da hinfahren? Ne? Und dann sagst du denen halt, ja, wir haben da eine Ferienwohnung. Oh, eine schöne Zeit in Bordsheim. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben kann, fahren Sie runter nach Teingen und besuchen Sie bla 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 bla. Parkieren Sie im Tal, grillieren Sie ohne Ende. auf der deutschen Seite, ich weiß nicht, ob das jetzt nur mit Audio cool rüberkommt, aber er hat dann halt wirklich einfach nur so einen Brunftlaut so von sich gegeben und war aber auch wirklich nur das einzige Mal, dass ich auf der deutschen Seite angehalten wurde.
Passiert dir das öfter, Belkan, dass erwachsene Menschen Brunftlaute ausstoßen, wenn sie dich sehen?
Und wenn sie Uniform tragen?
Keine Ahnung, ich war nicht so oft in Baden-Württemberg, aber anscheinend ist das da Usus.
Ja, das sind die Badenser, das ist
keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin nur selten hier. Ja, war auf jeden Fall aber eine schöne Zeit und man hat sich da nicht so bedrängt gefühlt oder so oder bedroht gefühlt oder die haben zwar alles ein bisschen lockerer in der Schweiz, also das heißt, es gibt keine Maskenpflicht. Ich bin da zum am ersten Morgen zur Bäckerei da runter und dann mit Maske da rein und dann haben die gesagt, ich glaube, die haben gedacht, ich habe es. Die haben mich auf jeden Fall sehr schräg angeguckt und dann, oh, gibt es hier keine Maskenpflicht, abgezogen. Nein, hier gibt es keine Maskenpflicht, ne? Und dann, ja.
Was dich ja grundsätzlich aber nicht davon abhalten soll, muss, trotzdem die Maske zu tragen. Zum eigenen Schutz und vor allem
zum Schützen.
Ja, ja, genau.
Zum Schutz.
Also ich hatte, die hatten auch ziemlich oft die Maske an. Also außer halt, wenn du dann siehst, da ist keiner um dich herum. Ja, dann habe ich die ausgezogen, weil es ja da auch 34 Grad im Schatten war oder so.
Ja, da bist du ja sehr verantwortlich, dass du die Gefahr minderst, die Schweizer Eidgenossen anzustecken. Ja? Denn dich schützt die Maske ja erstmal nicht.
Ja, doch, marginal, glaube ich.
Ja, ein bisschen.
Es sei denn, die spucken mir ins Auge oder so.
Aber das wäre auch ein fieser Move.
Das, das machen die Schweizer Lamas immer. Ne?
Genau.
Ein Deutscher.
Ein deutsches Auge. Wie oft wollte ich mir noch ins Auge spucken?
Warte, bis er die Brille abnimmt.
Genau.
Nein, wir wollen den Eidgenossen ja kein Unrecht tun an der Stelle. Ja. Aber warst du mal eine Pizza essen oder sowas in der Schweiz?
Ja, ich war eine Pizza essen. Ich war eine Pizza essen und danach bin ich ja dann immer wieder rüber. Da war es mir dann auch egal, ob die mich anhalten oder nicht. Weil, wie gesagt, ich habe dann auf der deutschen Seite bestellt und dann abgeholt. Und dann haben wir das dann im Ferienhaus gegessen. Weil
was
da
hat sie gekostet, die Pizza?
Also die Schweizer Margarita kostet im Schnitt so um die 17 Franken.
Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Seit in Luzern, da war es noch ein bisschen teurer.
Ja, natürlich. Das war aber wirklich abgelegen. Das war im Hinterland von Schaffhausen schön.
Das ist ja ein
Schnäppchen. Aber 16, 17, 18 Franken für eine Margarita. Und dann hast du wirklich Luftlinie 4 Kilometer von dir entfernt. Eine deutsche Pizzeria, die dann auch wirklich in einem Steinofen, was mit Holz befeuert wird. Du siehst praktisch da
eine
drin.
Eine deutsche Pizzeria. Ja,
also eine deutsche.
Belkan, du bist einer der Alpha-Allmann unter uns.
Ja, also ihr wisst, was ich meine. Also eine Italiener auf der deutschen Seite, sagen wir mal so, der dann seinen ultraschönen Laden hat und dann wirklich mit Holz befeuerten Steinofen dann da deine Pizza dann unten Blasen wirft, die wirkt mega, mega Geschmack. Und das kostet dann 6,50 Euro. Mhm.
Und wie machen die Schweizer ihre Pizza? Im Fondue-Ofen?
Ja, die war auch nice. Also ich muss dazu sagen, dass alles, was ich da gekauft habe, war auch qualitativ
toll. Ja, ey, da müssen wir nicht drüber reden, aber die Preise sind halt schon schräg, ne?
Ja, aber das Ding ist, es ist nicht so, dass du das Gefühl hast, dass du das nicht zahlen kannst oder so, sondern du fühlst dich einfach dauerbetuppt. Weil du einfach das Verhältnis ziehst.
Ja,
ne,
oder konstant nach Hartz-IV-Status versetzt.
Ja.
Nach dem Urlaub erst recht.
Ja. Ich kann mir die
zur Information für alle, die den Wechselkurs des Schweizer Frankens nicht kennen, 17 Franken sind 15,77
Euro. Ja. Ja, und wie du gibst,
lasst euch
kein
die Pizza schmecken.
Trinkgeld, dann rotzen die dir da drauf, das sag ich dir.
17 Franken und 99 Rappen.
Genau.
Ja, denn die Rappen sind hier. Übrigens, dass diese Diktion, ich gehe zum Italiener oder ich gehe zum Griechen, auch was Urdeutsches zu sein scheint, was dem Schweizer unangenehm aufstößt.
Warum, was sagt der Schweizer denn?
Ich überlege gerade, was der Schweizer sagt. Ich gehe ins italienische Restaurant oder irgendwas, aber ich erinnere mich auch an einen Termin, wo wir da meinten, lass uns essen gehen. Ich habe da unten einen Italiener gesehen. Da wurde ich dann.
Der Italiener in der Schweiz ist natürlich auch schwierig behaftet.
Nein, aber das ist ja hierzulande ganz normal. Ich gehe zum Griechen, ich gehe zum Italiener wenn du das da unten. Also ich wurde auf jeden Fall gemaßregelt. Ja, das war einfach was sehr Deutsches, diese Ausdrucksweise, das sagt man nicht.
Okay. Das ist ja verletzend. Ganz schön keck für einen
liberale Schweizer.
Ja, ganz schön keck für ein Land, was keine eigene Sprache besitzt, uns Originale zu Maß zu regeln, wie irgendwas gesagt werden sollte. Findet ihr nicht?
Lass ich mal so stehen.
Das war nicht so schlecht, Belkan. Chapeau.
Kann also man nicht, ich bin ja froh, dass der Carsten nicht gesagt hat, da will die Kopie dem Original zeigen, wie man hier, ne, nix da.
Würde ich mir nie anmaßen.
Ja, weil du an dem Tag dir anscheinend schon genug angemaßt hast, anscheinend.
Na, ich fand das bloß so sehr interessant, weil es ja wirklich null Wertung oder
nicht negativ behaftet, ja.
Überhaupt nicht.
Ja, aber das sind, glaube ich, die Eigenarten der Sprache. Und ja, wenn die Schweizer ja in allen Bereichen so Multikulti und offen wären.
Nee, aber da weiß ich nicht, ob das nicht andersrum ist. Weil, also, wir haben ja gar keinen Hintergedanken, wenn wir sagen, wir gehen zum Griechen.
Eben. Das ist ja nicht negativ behaftet.
Eben nicht.
Ja. Aber man könnte halt da diese latente Rassismus-Diskussion quasi jetzt
ja, die machen wir aber jetzt nicht auf.
Könnte man, wenn man wollte. Ich nochmal an alle Schweizer, die hier zuhören, gerne Kommentare dazu. Ich kann es auch nicht auf breiter Ebene bestätigen, dass es mit einem Einzelfall so passiert.
Falls wirklich ein Schweizer zuhört, dann hätte ich gerne nochmal eine technische Frage. Was zum Teufel sind das für Stecker an euren Wänden? Warum? Wieso benutzt sie nicht
echte? Achso, die haben diesen Zusatzzipfel, ne?
Ja, die haben noch einen Pin. Ich meine, ich weiß nicht, was die damit versuchen zu kompensieren mit einem extra Pin, aber was? Wieso?
Aber der gemeine Euro-Schoko, irgendwas passt rein, ne?
Ja, wenn du die ganz fies da reinwatzt, dann die ohne, also die dünnen Stecker, die passen auf jeden Fall ein. Ich weiß nicht,
wie genau,
die Euro, richtig. Euro 8?
Ja, Euro-Stecker. Einfach nur Euro-Stecker. Ja. Die passen. Aber der gemeine Schuko, der passt halt nicht, da haben die halt ihr Drei-Pin-System. Ja. Ist halt so ähnlich wie die Franzosen halt ja auch, die haben, der sieht ja ähnlich aus wie unser Stecker, aber der hat halt auch so einen Pin in der Mitte, der aus der Dose rausguckt, ne? Die haben den Pin halt andersrum.
Ja, und das da ist der Grund, Pin, warum kein Stecker der Welt mehr irgendwie so aussieht wie früher, ne? Da, weil wenn du dir so einen Dreierstecker holst und dir mal die Stecker, den Schuko-Steck-Stecker anguckst, der hat immer die Vorrichtung für das Loch.
Ja, genau.
Für den Pin aus der französischen Wand.
Ja. Ja, ist einfache Produktion, ne? Spart Kosten und so.
Tja. Ja, aber was willst du vom Land erwarten, die ihre Hütten aus Holz gebaut haben, weil sie Steine für die Berge gebraucht haben?
Spaß mal beiseite. Es ist echt.
Nein, das ist ein schönes Land.
Super schönes Land. Aber
nette Leute.
Die Ecke da unten ist generell, also auch wenn du dann auf der Seite Baden-Württemberg bist oder so, das ist alles schön, die Ecken, die sind wunderschön. Und Schweiz ist schön, Österreich ist schön, da kannst du gar nichts anderes sagen. Das ist schon.
Ja. Nee, Bodenseegebiet ist echt Bombe.
Mega.
Ja. Ah, ich glaube, ich war da, Pfullendorf ist in der Nähe von Konstanz gewesen, wo ich mal so LKW-Fahrschule hatte. Das war echt nice, ja. So schön.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Also am schönsten finde ich ja immer noch die Schweizer Bunker, die von außen so aussehen wie so kleine
Häuschen.
Landhütten. Ja, genau.
Dann kommt die Artillerie raus, um die Deutschen wegzuhalten. Also, ich glaube, die haben sie ja auch alle stillgelegt, ja, das ist ja vorbei.
Ich sagen, so nachtragend sind die bestimmt nicht mehr, oder?
Naja, die mussten
sich ja schon ein bisschen wissen wir das ja überhaupt erst.
Von daher alles nachvollziehbar, die Eidgenossen. Läuft, ja, aber arbeitet an euren Pizzapreisen.
Ja, echt. Ich finde, es ist ein Grundnahrungsmittel und das darf nicht passieren. Das muss kontrolliert werden, sowas.
Was kostet eigentlich ein Schweizer Döner dann? So
12 Franken? Nee, ein Schweizer Döner kostet auch die 10, 11 Franken.
Ja, weil ich ja
mit meinen Stutz, wie meine so Schweizer sagt, ne?
Ja, aber das Ding ist halt auch so groß wie ein Brötchen, ne? Also das muss ich auch dazu sagen.
Ist das jetzt viel? Also Brötchen, für mich hört sich futzlig an.
Nee, es ist wirklich klein, ja. Es ist, wie nennt ihr das? Semmel? Ja, auch Wechseln. So. Nee, das, also ich weiß nicht, ob Brötchen. Da Brötchen stand. Ach, auch eine interessante Story. Also die Frau, ich bin ja am ersten Morgen zur Bäckerei und hatte da Franken ja in der Tasche und wollte dann halt Brötchen kaufen. Vor mir war aber eine Frau und die hat sich wirklich ein paar Sachen gekauft. Also ein paar Brötchen, ein Brot und so weiter und hatte eine ganz kleine Tüte und und dann hatte die so einen kleinen Klumpen Brot, den wollte sie auch noch haben, das war so ein Weißbrot und dann sagt die zu der Frau, ich hätte gerne bitte das blablabla Brötli und die holt das raus und dann sagt die Verkäuferin geschnitten oder am Stück. Und dann sagt die, geschnitten bitte. Und was denkt sie als Deutscher? Sie dreht sich jetzt um und klatscht das Ding in die Maschine und dann wird das gesägt. Nein, die Frau holt ein Messer raus. Kein Witz.
Handarbeit.
Und schneidet das Brot in Scheiben. Kassiert dafür 1 Franken. Aber was für Scheiben? Das sind, die waren wirklich perfekt. Die waren wie von der Maschine geschnitten. Also.
Ja, das ist die Schweizer Akkuratität. Deswegen bauen die so gute Uhren.
Genau, aber es hat halt der Frau auch 1 Franken extra gekostet, das Schneiden.
Ja, normal.
Jetzt pass auf. Und dann sagt die Frau, okay, das wär's dann. Und dann fängt die an zu tippen, die Kassiererin. Tipp, 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 tipp. Und sagt, ich hätte dann 42 Franken bitte.
Was?
Und die Frau, also die Kundin, zückt 50 Franken raus, klatscht auf die Theke und sagt, okay, das stimmt so.
Also ich nehme Moment, das ist Momente, wo du dir arm vorkommst als Tourist.
Für eingeschnittenes Brot oder
habe ich das verpasst? Nein, nein, das war so eine Tüte mit Brötchen, so ein Krustending, aber das war wirklich eine kleine übersichtliche Tüte, die voll war am Ende. Also das war ein Brot, ein paar Brötchen und so ein paar Stängchen. Ja, sowas hatte die, ja, so Stänglis mit Oliven drauf und sowas Mediterranes. Auf jeden Fall hat die da 42 Franken für verlangt. Und die sagt dann, okay, und klatscht da die 50 Franken auf die Theke. Und ich sag, da ist überhaupt nichts okay, Leute. Ich hab nur 20 Franken dabei. Und dann habe ich tatsächlich für 8 Brötchen 12 Franken bezahlt.
Aber da hast du die günstigere erwischt als
ich
die
gesagt, vor dir. Ich hab gesagt, ich hatte die bitte aus der Tüte von gestern. Noch was da. Von gestern haben sie noch die Brötchen von gestern da. Also ich habe auf jeden Fall die Standardbrötchen genommen, die da hatten. Aber auch alles prima, halt nur teuer. Anekdoten vom The Schweiz, wirklich.
This is great. Fällt mir an.
Ich habe mal gerade neben... Ja. Maya? Ich habe mal gerade nebenbei gegoogelt, das Durchschnittseinkommen eines Schweizers.
Ja.
Mag einer eine Schätzung abgeben oder soll ich es direkt raushauen?
Sieben Kilo, sage ich.
78.000 Schweizer Franken.
Läuft.
Das ist Durchschnittseinkommen. Und damit brutto pro Jahr rund 70% höher als das deutsche.
Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne, ich weiß nicht, ob die damit so hinkommen mit den 78.000, weil ich habe für ein Parkhaus schon fast 50 Franken bezahlt für ein Parkhaus. Irgendwo in der Pampa. Teingen.
Kennt ihr das? Da Aktienanteile gekauft?
Ich schwör's dir, die haben mich gemolken.
Dem Belkan gehört jetzt ein Parkhaus in der Schweiz.
Ja, von wem? Ich bin froh, dass ich da keinen Strafzettel bekommen habe, ehrlich.
Oh Mann.
Aber wenn mir jetzt der Name von diesem extrem guten Jungkabarettist aus der Schweiz einfallen würde, Alain,
ja.
Du weißt, was ich meine?
Ja. Der
hat mal einen schönen Vergleich gemacht, die deutsche Sprache gegen die Schweizer Sprache und dass die deutsche Sprache ja so hart ist. Und ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen. Er hat, glaube ich, den Begriff Knecht Ruprecht hergenommen, der schon sehr Knecht Ruprecht, sehr hart und deutsch ist. Und ich krieg's aber nicht mehr ganz zusammen, was der Schweizer Begriff da war. Ob das Schmutzli war oder der Krampus.
Was war das? Hat das mal wiederholt?
Schmutzli war einmal der, glaube ich, der Begriff und dann Krampus. Aber Krampus ist auch gut. Krampus kann der Deutsche auch gut sagen.
Krampus. Ja, die haben sowieso ein paar Wörter, da musste ich
erstmal. Hollande frei heißt
er. Hollande frei, genau.
Zwei, dreimal überlegen, was die überhaupt damit meinen. Aber meine Töchter haben das jetzt adaptiert. Die sind jetzt 2 mittlerweile. Mhm. Und die haben da auch Leute kennengelernt und die sagen jetzt zu Hühnern, nicht mehr Hühner, sondern Gügeli. Gügeli. Hört bitte auf damit. Oder hier,
sehr
wenn schön. Ihr sagen, könnten Sie bitte den Kehrichtsack an die Straße stellen? Dann habe ich erstmal überlegt. 20 Minuten später nochmal dahin. Was zum Kuckuck ist ein Kehrichtsack?
Müllsack.
Es ist der Sack, wo Sie Ihren Unrat drin reintun. Ich muss noch mal kurz fragen, was ist Unrat? Nein, Quatsch.
Nein.
Also die meinten dann tatsächlich den Müllsack damit. Und aber das.
Ja, Österreich haben auch so einen schönen Begriff, dass das dann der Mistkübel, ne? Das ist nicht der Mülleimer, sondern der Mistkübel.
Die sagen dazu wirklich Mistkübel?
Die Österreicher,
ja. Ja, kann sein.
Ja, aber so hat jedes deutschsprachige Land seine Eigenart. Ja.
Österreicher gehen noch nicht ins Treppenhaus, sondern in die Stiege.
In die Stiege, genau. Ja, Stiege. Die essen auch ein paar Paradeiser und keine Tomaten.
Paradeiser.
Aber okay,
Dann, wobei ich die Paradeiser wirklich schön finde als Begriff für Tomate. Tomate!
War wieder das deutsche Harte.
Das deutsche Harte, die Tomate.
Da gibt's doch dieses uralte Meme mit der wunderschönen deutschen Sprache, was Schmetterling heißt auf Englisch Butterfly, Italienisch, Butterfly. Spanisch habe ich jetzt leider nicht, aber sehr, sehr schöner malerischer Begriff. Und auf Deutsch heißt das Schmetterling.
Vor allem ja. Schmetter, ne? Das ist, passt so überhaupt nicht zu diesem Tier, ne? Der schmettert überhaupt nichts.
Und wie erklärst du deinen Kindern Belkan, was eine Motte ist? Ja, das ist der Hässliche, sind die hässlichen Geschwister der Schmetterlinge.
Genau. Ja, genau. Das ist nicht so schön.
Schmetterlinge sind bloß permanent auf Dope, habe ich den Eindruck. Habt ihr euch mal angeguckt, wie die fliegen?
Die haben es eilig, Mann.
Das ist nicht so effizient, ne?
Ja, wenn sie es eilig hätten, würden sie von A nach B fliegen.
Ja, aber die müssen viele Sichtpunkte abarbeiten.
Der Aluhutträger. Links, rechts, vor, zurück, rauf, runter, der, wieder zurück, nach Aluhut, vorne. Und
Aluhutträger würde sagen, der versucht in 5G-Wellen auszuweichen oder so.
Der ist noch nicht aufgewacht.
Cool.
Ja, hätte ich ja gewusst, dass wir die Schweiz so intensiv behandeln, dann hätte ich vielleicht auch mal rausgesucht, was denn am heutigen Tag vor diversen Jahren in der Schweiz so alles los gewesen wäre.
Ah. Ja, hast du aber nicht.
Hab ich nicht. Also, fail. Also müssen wir mit dem harten Deutschen weitermachen.
Deutsche Geschichte für Anfänger.
Ja, aber gar nicht so trivial im Jahre 1896.
Was war da? Das ist ein guter Tag heute.
Ja, das ist ein guter Tag. Was war da? Die Herren?
Belkan.
1896.
Genau. Ja, Belkan muss das eigentlich wissen, unser Mega-Allmann.
Also das, dass das deutsche bürgerliche Gesetzbuch verkündet wurde, das weiß ich nicht. Yep. danke nochmal an der Stelle für die Pflege der Shownotes.
Gerne, nur für dich.
Ja, tatsächlich, das deutsche bürgerliche Gesetzbuch BGB wird verkündet am 1. Januar.
Selten war es so wichtig wie dieser Tage.
Ja, auf allen Kanälen, ja.
Ja, am 1. Januar 1900 in Kraft getreten, aber 1896 im Grunde verkündet.
Genau, und in seiner Grundform bis heute.
Gott sei Dank. Gültig.
Ja, das ist gut so.
Ja.
Das ist extrem gut so.
Mit der Einstellung. Und viele Leute kennen es gerade heutzutage, vor allem die Teile, wo drin steht, jeder Bürger hat ein Recht auf. Was die meisten dann übersehen, ist der Teil, wo was von Bürgerpflichten geschrieben steht.
Aber, genau. Es gibt auch Pflichten.
Wir verlassen die Gadgetfunk-Ebene und kehren zurück ins Jahre 1933.
Ja, da leider.
Mit einem echt coolen Gadget.
Eine technische Innovation, die leider ein bisschen dafür gesorgt, aber mitgesorgt hat, so als, bisschen frühe Social Media Plattform oder Gadget oder das BGB ein wenig auszuhebeln in den Folgejahren, leider Gottes. Aber es wurde der Volksempfänger auf der Berliner Funkausstellung vorgestellt, was, ja, damals.
Fahrt ihr heuer auf die IFA? Ich nicht, nee.
Das hatten wir schon mal behandelt,
erstmal,
oder?
Erstmal nicht.
Aber es bietet sich gerade an.
Das war Volksempfängern.
Ist da die Bildzeitung involviert gewesen?
Nein.
Nein, okay.
Nein, so weit war das noch nicht.
Das war die Bildzeitung, wie hat den so benannt?
Volksempfänger.
Das war aber damals wirklich eine absolute Mega-Innovation. Amplitudenmodelliertes Radio, das gab's so noch nicht in der Form. Großartig. Von Telefunken.
Telefunken. Ist auch ziemlich hart, ne?
Meine, das ist aber
Schweizer Firma hätte anders gehießen.
Das ist so unfair. Man kann das auch anders aussprechen. Man muss nicht Telefunken sagen. Man kann auch
1933 haben sie es, glaube ich, so ausgesprochen.
Okay.
Ich glaube auch.
Aber das war wegen der Bitrate. Die war, glaube ich, ein bisschen gering. Da musste man deutlicher reden.
Und dann noch die atmosphärischen Störungen.
Genau. Oioioi. 1933, der erste Volksempfänger wird vorgestellt mit der ersten Nachricht: Es ist okay, Edge zu benutzen, wenn Chrome nicht funktioniert.
Oh.
Ja, okay, Leute. Okay.
Nur für dich, Belkan.
Dankeschön.
Und wir haben ein Geburtstagskind heute. Tada! Herzlichen Glückwunsch, Harald Schmidt.
Happy Birthday to you.
1957 geboren. Ja, wer kennt ihn nicht? Den Mann der Late-Night-Stunde. Den ersten Mann der Late-Night-Stunde in Deutschland, oder?
Den ersten wirklichen Late-Night-Showmann Deutschlands und
bisher so unerreicht.
Großartige, genau, so großartige Formate vorher auch schon mit Schmiteinander.
Ja.
Oh, richtig,
Feuerstein.
Ja.
Also,
Alter.
Feuerstein.
Jetzt, wo du sagst, sehr großartig.
Der Sidekick von Feuerstein.
Harald Schmidt. Harald Schmidt, genau.
Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, irgendeine Doku vor ein paar Wochen über Harald Schmidt gesehen und, oder nee, es war irgendein Pocher-Scheiß auf Hartz-IV-TV, glaube ich. Und dann haben sie nochmal die Pocher- und Harald Schmidt-Geschichte gezeigt.
Oh Gott.
Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigefahren, Gott sei Dank.
Ja, großartig.
Du, war ich gar nicht so schlecht.
Bitte? Das meinst du, oder?
Ja, brutal. Fremdschämen. Ja,
ja, das ist aber eine Woche, kommt da häufiger vor.
Ja, das ist genetisch bedingt, glaube ich einfach.
Der ist, hat da wenig Berührungsängste, was Peinlichkeiten oder sowas angeht.
Mir war aber gar nicht mehr bewusst gewesen, wie Schmidt den einfach an der Kantare hatte und dann einfach abserviert hat. Ja, mit Ansage.
Ja, schön, ist er aber schön. Auch wirklich dann komplett unterlegen in allen Belangen.
Ja, jetzt ist das sowieso.
Ja.
Also, das wären wahrscheinlich sogar wir.
Ja, definitiv. Definitiv. Das ist ein super Profi. Jemand, mit dem möchte ich mich gar nicht messen, weil es wäre einfach despektierlich und daneben. Ja? Aber nochmal an der Stelle, Happy Birthday, Dirty Harry. Ja?
Dirty Harry, genau, ja.
Aber wo Geburtstag, da auch tot, ja, leider Gottes. Und die Liste war lang. Vom 18.
Heiko kriegt heute irgendwie die goldene Gans für die Übergänge.
Ja, auf jeden Fall. Fünf extra Punkte heute.
Ich muss doch meine fehlenden Bullet Points wenigstens wieder gut machen. Ja?
Wollen wir das als Titel, als Sendungstitel nehmen?
Was, die goldene Gans?
Wo Geburtstag, da auch tot.
Rest in Peace, Kofi Annan, ja. 2018 gestorben, für all diejenigen da draußen, die noch ein bisschen jünger sind und nicht mitbekommen haben, wie er gewirkt hat. Aber eigentlich sollte man den Mann so ein bisschen auf die Uhr gehabt haben. Ja. Ganz großer Ganache-Diplomat und lange Zeit amtierender UN-Generalsekretär und Nobelpreisträger. Und das zu Recht, glaube ich.
Und jetzt schließt sich der Kreis, Leute, weil der ist am 18. August in Bern in der Schweiz gestorben.
Nein!
Na, guck mal. Oh.
Weil er die Pizza nicht zahlen konnte.
Weißt du, der hat keinen Ausweg gefunden.
Im Kranken? Nein, egal.
Nein, aber was mich tatsächlich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass das schon 2018 vor. Das kam mir noch gar nicht so lange vor.
Das habe ich mir auch gedacht.
Zwei Jahre erst. Also.
Ja. Erst schon. Also,
ja, es ist surreal. Es ist einfach surreal. So, und Wissensfrage, ohne Jeopardy-Melodie, wer ist denn aktuell amtierender UN-Generalsekretär?
Nicht tippen. Hört auf zu tippen.
Ich sehe fragende Gesichter im Videochat. Ja, guckt mich nicht an. Würde ich es wissen, würde ich euch nicht fragen.
Ja, okay, dann soll ich lieber tippen.
Marian hat sich als Recherchemonster heraus.
Ja, genau. Ich kann super recherchieren. Das ist
praktisch der Bob Andrews unseres Quartetts.
Das haben wir ja, wir haben das ja schon in der Vergangenheit rausgekriegt.
Ich habe hier was mit Gutierrez.
Yes.
Antonio
Seit
Gutierrez.
2017 schon. Antonio Gutierrez aus Portugal.
Okay. Der muss sich erstmal eingrooven, ne? Dann merkt man sich auch den Namen besser. Aber der hat die letzten Tage auch weniger zu tun gehabt und war weniger medienpräsent, glaube ich. Vielleicht hätte er das mal tun sollen.
Antonio Guterres.
Alright. Ja, dann bin ich hier mit meinen goldenen Ganzübergängen einfach mal durch. Soweit. Wenn das mal nicht epic war mit den Übergängen, Männers.
Oh. Ah. Ja, jetzt kriegst du aber noch einen extra.
Muss ja üben. Dankeschön.
Der Hammer.
So, Maja, nach dem Tusch.
Epic hat's drauf, oder? Oder auch nicht?
Ja, das ist die Frage, wer was wie mehr wo drauf hat. Aber lass uns das Thema doch komplett einfach mal ansprechen.
Genau, erstmal haben sie es auf jeden Fall nicht mehr auf den App-Stores.
Aber lass uns doch von vorne bei der ganzen Geschichte beginnen. Bevor wir mit den lustigen Side-Stories kommen.
Folge. Erst also, erklären, worum es geht, bitte.
Ja, wer möchte? Ich bin da nicht gut drin.
Ja, da, du springst immer gleich auf die nächste, übernächste Meta-Ebene. Ich versuche das mal. Also Epic ist eine Software-Schmiede, aus der unter anderem so erfolgreiche Spiele stammen wie Fortnite, was sich ja allergrößter Beliebtheit
oder für die älteren Semester. Ich glaube, Unreal war auch so ein Epic-Ding, oder?
Das weiß ich nicht.
Also, ich glaube schon.
Du kennst aber meine Gaming-Historie. Im Zweifel übernimmst du einfach.
Nein, ich habe nur gefährliches Halbwissen.
So, aber Fortnite, glaube ich, sollte den meisten ein Begriff sein. Das ist so ein Computerspiel, was brutal häufig gezockt wird. Ganz ehrlich, habt ihr Fortnite schon mal gemacht?
Nee. Mal probiert, war mir zu hektisch, habe ich dann wieder sein lassen.
Ja, ich dachte auch. Ich habe bloß einen Bericht nach dem anderen mitbekommen, dachte mir, das muss ja cool sein, das holst du dir jetzt auch mal. Und bin dann komplett untergegangen, weil ich nicht kapiert habe, was komplex war, weil ich sofort tot war. Und also dafür, dass es so ein Massengassenhauer ist, ist das Spiel irre komplex. Also
es ist gar nicht so komplex, aber die ich war ja echt mal ganz gut so auf dem Keyboard beim Zocken. Aber ich krieg's einfach nicht mehr so.
Ich habe es auf dem iPad gespielt. Oh. Da fand ich das.
Okay.
Ja, auf jeden Fall ist es so Run and Shoot und Jump und Versteck und öffne Kisten und hol dir Loot. Und also
auf der Konsole ist es tatsächlich angenehmer zu spielen mit dem Controller. Ist so.
Wahrscheinlich.
Aber ist auch nicht meine Welt.
Ja. Also so viel zu Fortnite. Also wahrscheinlich das bekannteste, erfolgreichste Spiel der Neuzeit, der aktuellen Zeit. Können wir uns darauf einigen?
Ist, glaube ich, der erfolgreichste Titel, wie es so schön heißt, der letzten Jahre. Und hat mal ganz easy WoW abgelöst, ja, in allen Zahlen.
Ja, und wie das eben bei diesen Spielen so ist, die sind sehr, sehr häufig für Umme, was auch mit ein Grund dafür war, dass ich es mir damals runtergeladen habe. Wenn du aber richtig erfolgreich und vor allen Dingen auch schnell erfolgreich sein willst, dann liegt es nahe, In-App-Käufe zu tätigen, also sprich innerhalb des Spiels Ausrüstung, Loot, was?
Wenn ich nicht ganz falsch liege, dann kannst du bei Fortnite, das ist kein Pay-to-Win, das heißt, du kannst mit deinem monetären Einsatz keine bessere Ausrüstung kriegen, nur schönere Ausrüstung. Aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, es ist kein Pay-to-Win. Das ist jetzt nicht so wie Raid Shadow Legends, bla, Mobile Game, wo du halt viel Geld investieren kannst, um besser zu werden, sondern du kannst nur schöner werden.
Nur schön, ne? Kann man nicht irgendwelche Kisten öffnen, hat dann jede Menge Munition?
Ich glaube, kannst du so nicht kaufen. Gegen Cash, oder?
Auf jeden Fall gibt's In-App-Käufe. That's what it's all about.
Aber man kann viel kaufen, man kann von seinen Fans, von seinen Idolen ja so ein bisschen Merch kaufen, In-Game-Merch von seinen Lieblings-Influencern, dann man muss sagen, erst war es ja eine Konsolen- und PC-Geschichte. Was dann natürlich von den ganzen Influencern und Streamern dann auch gezockt wurde. Die haben dann irgendwelche Creator-Codes bekommen und konnten darüber ganz viel Geld abgreifen, wenn die Kids sich für ihren Lieblingsinfluencer oder von ihrem Lieblingsinfluencer irgendwelche Creator-Codes Skins gekauft haben. Und ich glaube, das war so die größte Cash-Cow bei der ganzen Geschichte.
Richtig, das Skin und so weiter. Ja.
Also ich glaube, du konntest nicht besser werden, nur schöner. Aber nichtsdestotrotz war es ein Mega-Umsatz, der da gelaufen ist.
Genau. Und wie läuft ein typischer In-App-Kaufvorgang, gerade wenn du auf dem iOS- oder macOS-Gerät unterwegs bist? Ja, du kannst zahlen, aber ein Drittel davon, 30%, gehen an Apple direkt.
Zu Recht.
Bei Google auch. Google genauso.
30%. Stimmt, die geben sich da nichts.
Genau.
Ja, genau.
1:1 das gleiche.
Und drum ist genau passiert, was passiert ist. Epic kam nämlich auf die Idee zu sagen, finde ich nicht okay. Ja, ist unsachgemäß, wettbewerbsverzerrend. Wir bauen jetzt hier In-App-Kaufmöglichkeiten ein, die am Apple Store vorbeigehen.
Genau.
Uiuiuiui.
Das ist aber der erste.
Das war der erste
Punkt. Ja. Denn,
damit ging die ganze Party los.
Epic hat ja irgendwann mal irgendeinen Contract gesigned, in dem er drin stand, lieber Google, lieber Apple, ihr kriegt 30% dafür. Und als sie die Mobile-Varianten oder die Apps gelauncht haben, war das ja okay. Sie haben ja jetzt erst damit angefangen rumzueiern und nicht vor einem Jahr. Mhm.
Richtig.
Ja. Überleg halt vorher, was du unterschreibst, ne? Und haben sie das implementiert gehabt, dass du in-game am App Store vorbeikaufen konntest?
Ja. Okay. Ja. Ja, sonst wären sie auch nicht rausgeflogen. Das ist ja auch der Grund, warum sie bei Google auch rausgeflogen sind. Ach, die sind weil sie es einfach stumpf implementiert haben. Ja, beim Google Play Store sind sie genauso rausgeflogen. Ne, sie waren, allerdings muss man bei Google dazu sagen, bei Android war es so gewesen, dass sie das Fortnite von Anfang an damals nicht im Play Store war, sondern du Fortnite für Android tatsächlich nur direkt über Epic runterladen konntest, anfänglich, und dann erst später in den Play Store gekommen sind und dann halt auch diese Bezahlfunktionen und blablabla In-App-Käufe über Google aktiviert haben. Und dann sie halt vor, weiß ich nicht, war es eine Woche, vor zwei Wochen? Nee, letzte Woche war das.
Letzte Woche war das relativ heißes Thema.
Genau. Letzte Woche haben sie halt diese Bezahlfunktionen umgeleitet auf ihre eigenen Dienste und sind damit aus beiden Plattformen rausgeflogen.
Ziemlich instant auch, ne?
Ja, sehr, sehr instant. Das Ding ist ja folgendes, man darf ja eins bei dieser ganzen Geschichte nicht vergessen. Sowohl Google als auch Apple argumentieren immer wieder mit dem Schutz der Kunden. Jetzt ist Fortnite und Epic ein seriöser Anbieter, aber jetzt schreibe ich irgend so eine Scam-App mit Kauf-Bezahlfunktionen an Google, Apple vorbei und der Kunde hat dann keine Widerrufsmöglichkeiten, keine Möglichkeit, die Kunden zurückzukriegen.
Schön, wie du da sagst, der Kunde.
Ja.
Der Kindkunde meistens, in dem Fall.
Ja, ne? Eben, genau.
Und das ist ja, gut, Epic ist da ja noch relativ ethisch-moralisch okay, denn du kannst nicht besser werden durch Käufe. Aber wenn du dann so, nehmen wir wieder Rage Shadow Legends, das ist, glaube ich, so das hässlichste Beispiel für so Pay-to-Win-Modelle, die massiv über Social Media gepusht wurden. Wenn natürlich der 12-jährige Sohn es irgendwie schafft, an irgendwelche Kreditkartendaten oder whatever zu kommen, kann der halt da echt viel, viel Geld ausgeben, nur dass er den längsten kleinen E-Penis für seinen 12-Jahre hat, auf gut Deutsch. Mhm. Und das halt komplett ungesteuert, ja. Ohne Limit, ohne irgendwas.
Ja, nicht nur das, du musst halt auch wirklich darüber nachdenken, wenn das Ganze an diesen Systemen vorbeigeht, gibt's auch keine Kontrollmöglichkeiten mehr. Ja. Ja? Das ist halt so ein bisschen ja auch ganz klar das Argument von Apple und auch von Google. Wenn sie es da jetzt zulassen, dann müssen sie es bei allen anderen auch zulassen. Und dann ist die Tor für irgendwelche Scammer und irgendwelche Betrüger geöffnet.
That's part of the deal. Also, dafür wird ja auch Serverkapazität, was auch immer, noch mit bereitgestellt. Gut, da gibt es immer zwei Seiten der Medaille in der Argumente.
Ja, eben, das ist jetzt bei Epic natürlich so ein Ding. Epic hat seine komplett eigene Infrastruktur. Die brauchen nicht auf irgendeine Apple- oder Google-Infrastruktur zurückgreifen, aber dass 90 oder mehr sogar, irgendwie 96% oder 97% aller Entwickler nutzen natürlich auch die Strukturen, die Serverstrukturen, Dienststrukturen von Apple und von Google für ihre App-Angebote, für ihre Bezahlangebote und haben dann natürlich mit der Abgabe von 30% diesen ganzen Betrieb, diesen Serverbetrieb gesichert. Ne? Epic ist da jetzt natürlich eine gewisse Ausnahme, weil die haben ihre komplett eigene Infrastruktur und greifen da nicht drauf zu. Aber das ist halt, wie gesagt, wir reden da über 3% der Anbieter, die sowas machen. Also ja, es ist alles schwierig, schwierig.
So wie wenn der Mediamarkt nach zwei Geschäftsjahren zu dir kommt und sagt, jetzt brauche ich aber mehr Geld für das gleiche Produkt.
Ja, genau.
Oder mehr Marge. Ja, das willst du ja auch nicht eigentlich. Verrückt, dass das so eskaliert ist. Schauen wir mal, wo das hingeht. Ich habe mir mal den Trailer, also Epic hat ja einen Trailer dazu rausgebracht, zu der Thematik. Habt ihr den gesehen?
Nee, ich habe nicht gesehen, ich habe nur davon gehört.
Schaut ihn euch an, wir suchen heraus und Carsten wird den mit Sicherheit auch in den Shownotes verlinken. Ist super geil produziert. An alle die, die sich an das erste 1984-Video von Apple erinnern. Mit, ne? Ne? Oh. Der erste Mac. Also der erste Mac, der so beworben wurde. Super geil. Und das war die Grundlage für den Trailer. Mehr sage ich dazu nicht. Schaut ihn euch selbst an. Ist ja High-End produziert. Lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken, egal welche Meinung man in dem Fall vertritt. Ob du Team Epic oder Team Google oder Apple bist. Es ist auf jeden Fall sehr sehenswert, sich das Ding mal anzuschauen.
Okay. Wie gesagt, ich habe davon gehört, er hat viel Aufsehen erregt.
Brutal gut gemacht, aber schon sehr heftig.
Ja, Frontalangriff.
Frontalangriff, klar. Einfach eine Art, sich dem Unmut kundzutun. Ja, ich frage mich nur, wie so ein Unternehmen halt erst nach 12 oder 18 Monaten auf die Idee kommt, da jetzt so einen Streit vom Zaun zu brechen. Vielleicht,
ich glaube, die sind schon länger auf die Idee gekommen, weil wenn du dir mal anguckst, wie die gerade das Thema vorantreiben oder die Eskalation weiterführen, da gibt's schon vorgefertigte Klageschriften etc. Also wenn du mich fragst, ist das jetzt keine
spontane Entscheidung. Sie wollten das Monopol aufbrechen. Ja, das kann natürlich gut sein. Man weiß ja auch nicht genau.
Das Ding ist ein Projekt.
Wie die
Ingame-Käufe
gerade laufen. Ja, wenn es nicht so gut läuft, dann wird es halt auch mehr Marge von den wenigen haben. Ne? Ja.
Vielleicht auch gerade beflügelt durch die ganze gesamte Diskussion, die halt gerade um die App-Stores und Monopolstellungen der App-Stores beflügelt ist. Ne?
Ja, das kann gut
vielleicht
sein.
Hat das auch ein bisschen gepusht. Ja. Darf man ja auch nicht vergessen.
Ja. Auf jeden Fall interessant, ja. Kann man sich das Popcorn rausholen und zuschauen, wie sich gegenseitig auseinandernehmen.
Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt drauf, was die juristische Auseinandersetzung bringen wird, ob sie sich irgendwie vergleichen werden oder ob es wirklich auf einen echten Rechtsstreit hinausläuft, weil das wird schon ein gewisser Präzedenzfall werden.
Hallo.
Wie mit Anbietern, die wirklich ihre eigene Infrastruktur bereitstellen, wie da in Zukunft mit umgegangen wird. Also es gab da, das hatte Google mal, aber es ist Jahre her, schon mal so in die Diskussion gebracht für ihren Play Store, für Anbieter, die halt wirklich keine Google-Infrastruktur, aber nur die Bezahlfunktion nutzen, geringere Provisionen quasi für die Bezahlfunktion zu kassieren. Das ist aber auch dann relativ schnell wieder verworfen worden damals. Aber sowas war schon mal im Gespräch. Wer weiß. Mal gucken.
Ja.
Bleibt interessant. Ne?
Schauen wir uns an.
Ja, und vielleicht gibt's ja Fortnite demnächst auf dem Altstore. Wer weiß?
Was auf?
Auf dem Altstore.
Was ist der Altstore? Der kleine Bruder vom New Store oder was?
Altsteuerung F.
Alternativstore quasi, aber Altstore genannt, über altstore.io erreichbar, und ist tatsächlich ohne Jailbreak die einzige Möglichkeit, auf einem Apple-Gerät Apps zu bringen, ohne wirklich viel rumprobieren zu müssen, rumdaddeln zu müssen, sich damit Xcode eigenen Zertifikaten für Sideloading-Apps und so weiter auseinanderzusetzen.
Was für Apps?
Alle Apps von Entwicklern, die nicht in den App Store gelassen werden.
Da bist du auch über Epic draufgekommen, oder?
Ja. Nein, also ich verfolge die Altstore-Geschichte schon länger, weil seinerzeit, wenn du irgendwie Apps auf deinem iPhone installieren wolltest, die du nicht über Apple, weil sie nicht von Apple verifiziert werden oder weil sie nicht von Apple in den App Store gelassen werden, aus welchen Gründen auch immer, war eigentlich der Jailbreak so die einzige wirklich bequeme Möglichkeit, dir solche Apps zu installieren. Ne? Jailbreak installieren und so weiter und so fort. Und der Altstore ist halt, der umgeht halt genau diese Geschichten. Du brauchst keinen Jailbreak und kannst dir das Ding installieren. Voraussetzung dafür ist, du installierst dir auf deinem Rechner eine kleine Server-Software, also den Alt-Server. Ne?
Also very convenient, ja.
Es ist wirklich, also der Entwickler hat das irre gut gemacht, weil es wirklich super einfach ist. Also weil du wirklich nur, du installierst dir den Alt-Server auf deinem auf deinem Rechner, klickst auf dem Rechner in das Icon und sagst Install Altstore und dann zeigt er dir schon dein iPhone an in deinem Netzwerk, in deinem WLAN. Zack. Danach ist der Altstore auf deinem iPhone drauf als Icon. Ne? Du öffnest den und kannst dir dann x-beliebige App, die da angeboten wird, wie zum Beispiel die Clip-App ist eine sehr nützliche App zur Zwischenablageverwaltung, ne, für Copy-Paste. Da kannst du quasi größere Inhalte kopieren, kannst schauen, was hast du in der Zwischenablage kopiert und verändern, bevor du es woanders einfügst und so weiter und so fort. Ziemlich nices Tool, was Apple nicht zulässt, zum Beispiel auf die Zwischen eine App, die nur auf die Zwischenablage.
Ich rieche
Nahtschweiß. Ja. kannst du dir dann einfach installieren und der Alt-Server kümmert sich im Hintergrund darum, dass die Signaturen für die jeweiligen Apps aktuell bleiben.
Das wollte ich nicht fragen, okay.
Genau, weil bei diesen Sideloading-Apps ist es so, dass es da eine Beschränkung von 7 Tagen gibt, ja, und man dann immer alle 7 Tage diesen Prozess erneut machen muss und so weiter. Aber das musst du nicht, wenn dein iPhone an ist, dein Rechner an ist, beide Geräte im WLAN sind, kümmert der sich im Hintergrund darum, dass alles resigniert wird.
Okay,
einziger Nachteil ist tatsächlich, fährst du mal 14 Tage in Urlaub, ohne dein Notebook mitzunehmen, wo der Alt-Server installiert ist, dann kann es tatsächlich sein, dass nach 7 Tagen du deine App nicht mehr öffnen kannst, aber das ist wirklich die kleinste.
Aber jetzt stelle ich mal die ketzerische Frage. Ich bohre damit quasi ein Loch in mein doch einigermaßen secures Environment.
Tatsächlich nicht, weil es kein Jailbreak ist.
Ich lasse ja zu, dass Drittanbietergeschichten geladen werden und habe ja mit dem Server dann auch noch ein schönes Tool, was schön die Zertifikate nachschiebt, egal für welchen Code.
Ja. Ja, aber der Code läuft nach wie vor in der Apple Sandbox. Du kommst nicht aus dieser Apple Sandbox raus.
Okay.
Ja, also da muss die Drittanbieter-App schon wirklich dann, aber dann sind wir schon wieder. Das haben
die Jungs von Selfride auch gesagt aus Israel.
Ja, aber die nutzen ja Zero-Day-Lücken, also das, was auch ein Jailbreak nutzt, ins Gerät reinzukommen.
Ja? Just kidding.
So. Ja, aber man muss auch vielleicht auch am Rande erwähnen.
Was macht man dann damit?
Dir beliebige Apps zu installieren, zum Beispiel auch, wenn du ein kleiner Retro-Game-Freund bist, gibt's so Super Nintendo-Emulatoren, Nintendo-Emulatoren, Gameboy-Emulator, PlayStation-Emulator. Wenn du Bock hast, kannst du dir sogar in eine virtuelle Maschine installieren, auf der du Windows auf deinem iPhone installieren magst, wenn du willst.
Das ist möglich. Okay, ja. Alles für Menschen mit zu viel Zeit.
Ja, mit Retro-Games ist ja ganz nice, ne? Also ich hatte ja auch.
Ja, aber dann nehme ich halt einen Gameboy und spiele drauf. Das will ich halt nicht auf meinem Produktiv-iPhone haben, ja.
Ja. Vielleicht auf deinem Zweit-iPhone.
Ja, genau. Oder vielleicht auf deinem iPad, da macht es dann auch viel mehr Sinn.
Aber ich habe davon, das ist das erste Mal, dass ich davon höre, dass es das gibt.
Von dem Altstore tatsächlich?
Habe ich vorher noch nie was von gehört.
Also ja, ist wirklich eine coole Geschichte, gibt schon ein paar Tage und ist tatsächlich noch nicht so publik, noch nicht so bekannt. Eher so im kleineren Nerdkreis, wie Hulk, glaube ich, gerade schon anmerkte, oder Carsten, ne, mit dem Nerdschweiß. Ist schon ein bisschen nerdigere Geschichte.
Ja.
Das Ding ist ja, umso bekannter das Ganze wird, umso mehr Entwickler springen dann natürlich auch den Zug auf und sagen, okay, ich habe hier eine coole App-Idee, Apple würde die aber nach seinen Regularien nicht zulassen, dann ab in den Altstore damit.
Ja. Alright. Ja. Also ein bisschen monochrom Tetris auf dem iPhone.
Ja. Du wirst lachen, ne? Aber das ist ja gar nicht monochrom. Das ist ja tatsächlich 4 Farben. Das, nur der Gameboy konnte das nur monochrom auf seinem Display darstellen.
4 ganze Farben?
Ja, das ist sehr, 4 ganze Farben, schön. Ja.
Okay, danke, Altstore. Ich hätte jetzt gerade gekriegt bei Altbier und so, aber wisst ihr? Aber Altbier wäre auch keine Geschichte.
Bier. Habe ich euch von meinem Solarbier erzählt? Was ist denn Solarbier?
Du hast es kurz erwähnt, aber wie hat es denn geschmeckt? Das hast du noch nicht erzählt.
War okay.
Du lässt es den ganzen Tag in der Sonne stehen und dann ist es super warm.
Nein, es kommt. Ich trank die Woche ein Bier aus einer Solarbrauerei.
Mhm. Ah.
die erste und einzige Solar. Ich glaube, die Flasche steht da hinten noch. Also wenn ihr wollt, hole ich sie schnell.
Und dann eine Solar oder eine Photovoltaik?
Wahrscheinlich eine Solarbrauerei. Dann
ich denke mal, wenn da Solar steht, vielleicht ist da auch Solar drin.
Irgendwo sowas gelesen haben, dass die halt mit einem Korrektor ihren Sud aufheizen und sowas.
Ja. Heizen,
mit,
ne?
Photovoltaik, ja, genau. Mit Galvanik wird dann Bier gemacht dann, oder was?
Es geht doch nichts mehr gescheiten Wirkungsgrad. Ja. Vom Bier her.
Genau, die Kathode hat nicht richtig funktioniert. Das Bier ist Mist.
Lass es uns in Flaschen füllen und verkaufen. Irgendein Hipster kauft schon.
Genau. So, ich hab das, genau. Das Felsenbräu. Und zwar handelt es sich genau um den Felsentrunk aus der ersten Solarbrauerei Deutschlands. Der Privatbrauerei Familie Glossner.
Irgendwie hört sich das ganz cool an, wenn man mit Solarenergie Bier brauen kann. Ich meine, die Ägypter haben es nicht anders gemacht, oder? Haben die dafür irgendwas? Die Ägypter haben doch Bier gebraut, oder?
Die haben Feuer benutzt, also so Holzfeuer halt, ne? Mhm.
Und es gibt ein tatsächliches Markenschutzzeichen. Ich lese vor. Das geschützte Markenzeichen Solarbier garantiert, dass unsere Biere ohne Einsatz fossiler Energieträger hergestellt werden. Die Erzeugung von Felsenbräubieren erfolgt überwiegend durch Solarenergie. Die Verwendung des Solarbio-Labels unterliegt ständigen Kontrollen der TU München Weinstephan.
Oh,
na guck mal. Durch den Kauf von Solarbier leisten sie ihren persönlichen Beitrag zur Erhaltung unseres Planeten.
Wir sollten so viel Heiko, Bier trinken wie möglich, Leute.
Da kannst du mit deinem Ecosia-Browser einstecken. Ja?
Den hast du mir angeschafft übrigens, mein Freund. Ja? Und ich nutze ihn wenigstens.
Ja, aber, wenn wir dann noch den
Oberleitungs-Highway. Wo wir gerade beim Thema Anschaffen sind. Ne? Deine Empfehlung zum Giesinger Bräu war ja auch super gewesen. Bis auf die Tatsache, dass du halt 24 Flaschen einzeln im Karton kriegst. Gut verpackt, nichts kaputt gegangen. Aber das
wenn du es online bestellst.
Wenn du es online bestellst, genau. Ja, und dann hast du ein Flaschenformat, was sind Pfandflaschen, aber du kannst sie halt in der Region Mainz nicht abgeben. Ja, dann ist es total nachhaltig, die wieder in den Karton zu stecken und wegen 8 Cent die Flasche, die wieder zurück nach München zu schicken. Ja, leckt mich am Arsch.
Das ist durchdacht. Aber ich glaube, Giesinger hat jetzt nie den Anspruch, nachhaltig zu sein.
Sie haben schon mit dem Pfandflaschen-Thema irgendwo geworben. Aber und ich dachte mir, da kommen halt so die schicken braunen alten 05er Bomben. Ich hätte es kleingedruckt gelesen sollen, aber so what. War trotzdem lecker vom Geschmack her.
Du musst einfach nur so viel sammeln, dass es sich dann lohnt, eine Spedition zu beauftragen.
Du meinst, meine Altersversorgung in Form von Pfandflaschen nach München zu transportieren? Ja, danke schön.
Wenn du 8 Wochen warten kannst.
Ich glaube, ich wollte gerade sagen, Maren redet von 2 bis 3 Monaten.
Aber hast du gerade, Carsten, als du da was vorgelesen hast, irgendwas von überwiegend Solarenergie gelesen? Oder habe ich mich
da bin ich auch tatsächlich, ja, du bist ein Fuchs, Belkan, ja. Mhm.
Da ist er selber drüber gestolpert in dem Moment, wo er das vorgelesen hat.
Dann war die Flasche auf einmal weg. Die Erzeugung von Felsenbräubieren erfolgt überwiegend durch Solarenergie.
Überwiegend. Das ist natürlich,
weil du natürlich wie immer das Problem hast, dass du den kompletten Energiebedarf
einfach nicht decken kannst.
Ja, wahrscheinlich ist ein bisschen Windenergie auch dabei. Jetzt sagen wir mal nicht so.
Da kommt ein bisschen was aus Grundremmingen, ja, das läuft schon. Oder aus ISA 2, wenn es auch läuft.
Nachhaltig. Oder notfalls halt so aus irgendwelchen Biogas-Dübeln.
Was soll ich ja sagen? Der findige Rhein-Hesse unter uns, ja, sagt, naja, was soll ich mit Bier? Da brauche ich Feuer zu, vielleicht ein bisschen Solarstrom. Ich mache einfach Wein, der geht auch im Keller, ohne dass ich ja eine Wärme zuführen muss. Total easy. Ja. Und hat noch mehr Umdrehung als Bier. Ist komplett gut.
Dafür kannst du vom Bier mehr trinken.
Ja.
Und früher voll sein, immer, länger voll sein. Du sollst viel trinken, ne?
Genau. Ja, trinken ist also gesund, Leute.
Ja, ne? 4 Liter Flüssigkeit am Tag und so.
4 Liter Wein aus dem Tetrapack.
Boah. Die Zeiten
sind rum. Ein hessisches Tetrapack, ne?
Die Zeiten sind rum. Ja, wir gönnen uns mittlerweile den Plastikkanister.
Ui.
Den gibt es auch bis 5 Liter.
So Etepetete.
Ja, aber wenn wir doch schon bei Solarenergie sind, ne, die Satelliten, die haben doch auch mal so Pedals dran. Die ernähren sich doch
auch die Satelliten.
Die Satelliten.
Der gemeine Satellit an sich.
Der gemeine in seinem.
Ja, der hat auch solche Solarpanels, sonst wird ihm ziemlich mal hart der Saft ausgehen da oben. Auf was spielst du an?
Dass Starlink-Satelliten gelauncht wurden, ne?
Starlink.
Starlink.
Ja.
Agent Starlink.
Oh yeah.
Starlink.
Link. Ein sehr. Vielleicht für alle HörerInnen da draußen. Gendern wir eigentlich noch? Nee, wir gendern nicht mehr. Alle Hörer da draußen.
Ja. Nie gegendert.
SpaceX.
Mir ist übrigens, sorry, dass ich dich da unterbroche, aber wenn du gerade sagst gendern, mir ist übrigens beim Hören der letzten Folge aufgefallen, dass ich da ganz hart immer Hörer und Hörerinnen ausgesprochen habe. Das war mir schon fast unangenehm. Hast
du, beim hart ausgesprochen, Anhören. Meinst du damit Deutsch?
Hörer.
Nein, Hörer. Aber wirklich immer so eine leichte Betonung in Hörer und Hörerinnen.
Das macht aber die Unsicherheit bei dem Thema, aber wir bleiben einfach neutral bei Hörer.
Genau. Hörer, genau.
Liebe
Hörer.
Männer und Männinnen.
Ja, und Fahrenden.
Ja, wir hatten das Thema mit der weiblichen Form für Profi, ne?
Ja, genau, das war der Einstieg.
Was ist richtig. Das denn nochmal gewesen?
Egal. Die weibliche Form von Profi ist natürlich Professionelle.
Leute, wir bewegen uns noch einmal auf ganz dünnem Eis, also zum zweiten Mal.
Ganz glattes Eis, würde ein Freund von mir sagen.
Ganz glattes Eis.
Also zurück.
Okay, Marian, zurück deine Satelliten. Starlink und SpaceX. Marian.
Ja, sind ja eigentlich Heikos Satelliten.
Ach so, ja, dann komm.
Aber
dann schießen wir die mal in die Uhr fahren.
In Aal.
In den Ohren.
Aber es sind erste Speedtests aufgetaucht, Heiko, ne?
Ja, warte, lass uns doch das Haus wieder mal Starlink. Unten anfangen zu bauen, weil wenn du oben anfängst zu bauen, geht's meistens schief. So vom Verständnis her. Weil wir können nicht voraussetzen, dass alle unsere Hörer da draußen auch dieses Starlink-Projekt verfolgen oder verfolgt haben. Und das ist ein bisschen, der Speedtest kommt mal ganz zum Schluss, weil vorne dran steht erstmal die Thematik, dass Tony Stark der Neuzeit oder unserer Zeit, nämlich Elon Musk, schätze mit seinem Unternehmen, umso kritischer sehe ich das Projekt Starlink, in dem der gute Elon eine ganze Menge Satelliten in eine Umlaufbahn geschossen hat oder noch schießt, um ein unabhängiges, vermeintlich unabhängiges Netzwerk zu schaffen und in den letzten Winkel der Welt auch einigermaßen pfiffiges Internet zu bringen. Das war so die Grundidee bei der ganzen Geschichte. Und bevor wir über technische Daten und Upload, Download, wie viel Megabit pro Sekunde gehen da hin und her sprechen, sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, was bedeutet, so 50 bis 100 Satelliten da hochzuschießen. Auch wenn ziemlich die Raketen wiederverwendbar sind, was ja super geil ist. Auf der anderen Seite hast du ja von den Verkleidungen der Nutzlasten immer wieder kleine Teile, kleine Brocken, die abfallen. Also du vermüllst den Orbit ja noch härter, als er eh schon vermüllt ist. Von daher sehe ich da den einzigen technischen Bad Taste Faktor bei der ganzen Geschichte, dass du einfach noch viel mehr Müll in der Erdumlaufbahn hast, der irgendwann mal einfach problematisch werden kann. Ja, das mal ganz vorne.
Vor allen Dingen, wir wissen ja auch noch nicht, wie lange diese Starlink-Satelliten leben, ne? Und das sind schon eine ganze Menge.
Das sind richtig viele,
ne? Und dementsprechend wird's ja dann immer mehr Müll, ne? Das ist halt so ein bisschen.
Das ist der Punkt. Daran. Das ist der erste ethisch-moralische Punkt, den ich da auf der leider Negativliste habe. Der andere ist natürlich mit der hehren Aussage und dem hehren Ziel, auch in den letzten Winkel und unterversorgten Regionen bezahlbares und flottes Internet zu bringen. Das ist natürlich ein tolles Marketing-Schild erstmal, was da drauf klebt. Ja. Aber da steckt natürlich auch noch ganz viel Potenzial für andere Themen drin, auf die ich jetzt zwar nicht eingehen möchte, weil es ein bisschen gut ist, aber sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen, dass es da wirklich zwei Seiten der Medaille gibt von dem ganzen Projekt. Nichtsdestotrotz, jetzt kommt der technische Part, scheint das Gebilde da oben ja ganz gut zu funktionieren. Und jetzt darfst du mit den Megabit-Zahlen rausplatzen, Meiern.
Aber darf ich? Und zwar wurden Geschwindigkeiten erreicht zwischen 30 und 60 Mbit pro Sekunde.
Das ist recht amtlich.
Pro Nutzer. Download. Ein Upload von 4 bis 15 Mbit.
Das ist mehr, als ich in Mainz hab, man.
Ja, das sind auch richtig amtliche Zahlen. Wir reden hier über Satellitenkommunikation. Und jetzt kommt der eigentliche Knaller. Pingzeiten zwischen 20 und 40 Millisekunden für Satellitenkommunikation. Und immer unter 100 Millisekunden. Also der maximalste Wert, der bisher veröffentlicht wurde, war 94 Millisekunden.
Ich glaube, 100 Millisekunden war so der Threshold, den ja, SpaceX sich ja selbst gesetzt hat, ne?
Ja, der nicht bloß SpaceX sich selbst gesetzt hat, sondern der auch durch die FCC kam, weil die ja eine Förderung ausgelobt haben von 16 Milliarden US-Dollar für den Breitbandausbau in ländlichen Gegenden der USA. Und um den abzugrasen für ihr Satellitennetzwerk, müssen sie natürlich auch unter den 100 Millisekunden bleiben.
Ich sagte, da steckt einfach die ESL dahinter, ja, denn die wollten für ihre Counter-Strike-Game da unten einen guten bringen. Gut, mit 20 bis 40 ist Counter-Strike vielleicht schon ein bisschen doof, aber für WoW langt's auf jeden Fall.
Ja, wobei 20 bis 40 ist...
Das ist schon gut, das ist schon gut.
Das wollte ich gerade sagen. Das
hat also, manch andere nicht in seinem High-End-Deutschland-WLAN, ja.
Ja, ja, genau, ne. Also, das erreicht manche 100 Mbit VDSL-Leitungen nicht. Die dümpelt da teilweise so zwischen 35 und 45 Millisekunden teilweise
hoch. Im Vectoring sei es gedankt. Okay, aber
das ist dann nicht könnte zu, mehr, nicht zu
technisch aber das, werden. Aber auf jeden Fall genau. Funktioniert die ganz klubsch da oben. Und schauen wir mal, wie viel er noch hochballert. Ich glaube, er hat noch 2 oder 3 Ladungen, dann ist er durch von den
Millisekunden. Ja, also es sind die ganze Flotte soll zwischen 12 und 42.000 Satelliten betragen. Ne? Also ich glaube, das sind noch einige, die da.
Ja, das ist aber aber jetzt für den ja. ersten. Produktiv-Einsatz stehen sie kurz davor. Wenn das alles unter dem, möchte ich sagen, mit Deckmantel, nein, wenn das alles Hand und Fuß hat und ethisch-moralisch auch nicht ausgenutzt wird und nicht von irgendwelchen Regierungen vielleicht auch missbraucht wird, dann ist es mit Sicherheit ein ganz, ganz tolles Projekt. Aber Augen auf, ne, beim Satellitenkauf. Mhm. Was das angeht. Ja, aber wo wir bei dem Thema sind, der gute Elon mit seinen wiederverwendbaren Raketen vom Renown aus Falcon 9 macht unsere europäischen Gemeinschaftsrakete das Leben
massiv. Der lieben schwer. Ariane.
Die gute Ariane, ja. Ariane 5 fliegt ja ab und zu mal, ist, glaube ich, bisher auch nur einmal explodiert. Mit einem sehr teuren Satelliten in der NASA, das war ein bisschen doof. Und die Ariane 6.
Aber sie war gut versichert.
Ja. Die Rückversicherer haben sich drüber gefreut. und die Ariane 6 steht ja eigentlich in den Entwicklungsstartlöchern auf der Entwicklungsstartrampe, wenn man sagen möchte, in Corano, nee, wie heißt das? Links da irgendwo weit, weit weg.
Baikonur.
Baikonur, nein, Baikonur sind die Russen, Mann.
Ach so, ja, ach.
Ja, ja. Aber du weißt, was ich meine.
Weltraumbahnhof halt.
Der Weltraumbahnhof, der Europäer, der gar nicht in Europa liegt. Sehr witzig. ja, und dadurch, dass die Falcon 9 so verlässlich fliegt, und ich glaube, das letzte Modell ist 6-mal gestartet schon, ohne dass was kaputt ging, ist es natürlich ein massiver Kostenvorteil, den SpaceX da gegenüber der ESA und der Ariane-Entwicklung einfach mal an den Start bringt. Und das bremst das Projekt ein bisschen aus, denn sie finden niemanden, der eine Payload reinpackt, nämlich Satelliten damit befördern möchte aktuell. Das ist ein Problem für die Ariane 6.
Ja, was soll man dazu jetzt sagen? Also, das Ding ist ja einfach, dass die Falcon 9 so günstig war, oder so günstig ist, das wissen wir jetzt eigentlich schon länger und das war ja von Anfang an das Ziel von SpaceX, die Raumfahrt deutlich erschwinglicher zu machen. Also, wer hat denn da gepennt? Frage.
Ja, manchmal regelt Marktwirtschaft einfach, ne?
Mhm.
Ja. An der Stelle.
Und ich denke, es wird auch nicht lange dauern, bis unsere europäischen Raumfahrer mit einer SpaceX-Rakete zur ISS fliegen, die nächsten, das macht halt finanziell anders keinen Sinn.
Ja, hat halt den Vorteil, ne, gegen Dollar tauschen ist einfacher als Rubel, ne, wenn du Nein, es war Spaß beiseite. Das war abzusehen, dass sowas passiert und dass das natürlich die nicht recycelbaren Antriebsarten da einfach ein bisschen alt aussehen lässt, auf kurz oder lang. Und ja, der Erfolg gibt SpaceX einfach recht. Und ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, wie es immer so schön heißt.
Ja. Was ist denn eigentlich aus Virgin Galaxy geworden? Ist ja jetzt nicht mehr EU. Großbritannien ist ja ausgetreten. Mist.
Oh, gute Frage. Habe ich jetzt nicht wirklich verfolgt.
Nee, ist auch irgendwie sehr, sehr still drum geworden, um das ganze Projekt. Die haben da noch irgendwie so ein paar Flüge gemacht und waren halt auch so ein bisschen oberhalb der Stratosphäre, aber dann ist irgendwie recht still geworden um das ganze Projekt.
Vielleicht verkaufen sie es ja an Easy und dann wird es die Easy Virgin. Und kann auf der Insel bleiben. Keine Ahnung, ich hab das absolut nicht verfolgt, was der gute Mann da macht.
Ja.
Da, ne, wie du so schön gesagt hast, ausgetreten, raus aus dem Kopf.
Ja. Carsten?
Ja, ich lausche und staune.
Ja, ich auch. Also.
Belkan auch. Also, redet ihr weiter über Satelliten? Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, ob die Namensgebung zufällig ist, Falcon, oder ob sie tatsächlich was mit dem Millennium Falcon zu tun hat. Aber
das könnte man Chapeau. Bei ihr fast
ja verstellen. Das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist echt ein guter Gedanke.
Ja, so viel zu meinen Gedankengängen bei euren Raketentalks.
Rocket Science.
Drum, der alte Star Wars drum sind Fan. Wir zu viert, dass nicht immer jeder was wissen muss. Raketen. Nee. Kann ich nicht mithalten, Kinders.
Wir rufen nachher mal Daniel Düsentrieb an und fragen ihn.
Mal gucken, wer von unseren jungen Hörern den noch kennt. Ich überlege gerade. Ich werde meine Töchter konfrontieren mit Daniel Düsentrieb. Ob die damit irgendwas verbinden.
Oh, das könnte schwierig werden, weil lustige Taschenbuch gibt es zwar noch zu kaufen, aber ich denke, werden sie auch nicht in ihrem Bücherregal haben.
Ja, und dann sind wir wieder bei Themen wie der Sprache und der Humor, der gewechselt hat über die Jahrzehnte. It's all. By the way, Jugendwort des Jahres ist gerade an der dabei gewählt zu werden.
Am Machen, am Gären.
am Gären.
Am Brühen tun.
Am Brühen tun.
Oh, jetzt können sich aber Carsten und Marian das goldene Ei teilen, ne?
Nee. Also eigentlich war es der Du mein Kandidat, als ich das erste Mal durchgelesen habe. Das ein paar Worte kannte ich von dir.
Von den aktuellen?
Halt überhaupt nicht, von den aktuellen, ja. Ja, es ist ja wie immer, der Begriff Jugendwort des Jahres steht zur Wahl. Das heißt, du kannst erstmal deine Vorschläge machen, die werden dann gesammelt und dann wird eben eine Auswahl getroffen. Genau. Und am Schluss wird abgestimmt. Wir können ja mal kurz durchhoppeln. Ja, Marian hat ja schon mit Brü angefangen. Heiko weiß es, Belkan, du bist der
Brü.
Du bist der die Achillesferse gerade.
Ey Leute,
was heißt ein Brü?
Ich kenne keine Ahnung. Brü?
Ja.
Warte mal kurz. Also.
Ja, nicht googeln.
Nein, ich google nicht, aber ich meine Brü. Brü. Ja. Also, wir kennen alle das Wort Brü, wenn etwas gebrüht wird, also, ne?
Alter, das ist aber auch.
Beispielsweise. Boah, ja,
das ist weit weg.
Ich habe es jetzt tatsächlich gegoogelt, deswegen steht vor mir, aber es ist wirklich sehr weit hergeholt. Es hat mit dem.
Dann erklär mal.
Also, das hat mit dem Wortstamm überhaupt nichts zu tun, weil das erste Mal, dass ich Brü gehört habe, das Wort Brü, kann ich mich noch genau dran erinnern, das war, als Sarah Connor die deutsche Nationalhymne gesungen hat. Da hat sie
die war Brü im Glanze. Brü. Oh Gott.
Ja, das ist das erste Mal, dass ich das Wort aktiv irgendwie wahrgenommen habe. So, aber ich sehe hier in Jugendwort des Jahres 2020 auf einer Seite, die wahrscheinlich von einem alten Sack zusammengestellt wurde, so wie die aussieht, dass Brü eine deutsche Scherzübersetzung des englischen Bruh ist. Bruh. Was eigentlich Bro,
Bro ist. Von Bro nach ja, Bra nach Brü.
Ja, ey, Brü.
Zwischenstationen auf Bratan und Braten.
Jetzt verstehe ich es, wo ich selber ausspreche.
Alter.
Jetzt, wo ich selber ausspreche. Man sagt ja hier Bra, Bru, Brudi, Brü. Versteht ihr?
Versteht ihr? Nee, yeah. Hey. Okay, dieses Wort wird nicht in meinem Wortschatz zu landen.
Ja. Brudi. Brü. Oder es hat wirklich wow. Eine Gruppe aus Hugenotten, die statt Brü sagen. Le Brü, Monsieur.
Le Brü de Cue. La Vacherie.
Also okay, da haben wir schon mal alle versagt. Das, weitere Begriffe in alphabetischer Ordnung wäre zum Beispiel Kanzeln.
Aber das finde ich jetzt gar nicht so
out.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja jetzt nicht so. Ja.
60.
Cancel, Alter.
Ich könnte so ein Meeting canceln.
Sie auch.
Nee, was das ist halt Denglisch für Kinder, ja?
Ja. Jetzt ganz neu. Die
sagen nicht Meeting, Alter.
Ganz neu ist der Covidiot, was ich jetzt auch eigentlich ein bisschen unkreativ finde.
Das ist ja kein Jugendwort, das ist doch so eine Wort.
Nee, die gibt's durch alte Altersgruppen, habe ich gehört.
Ja, aber war das nicht eng? War das nicht die gute Saskia, die das als erste so?
Ich meine schon. Aber das ist jetzt ein Begriff, den finde ich jetzt, den würde ich auch nicht feiern irgendwie.
Ja, Hops genommen käme.
Aber Hops genommen, das hätte ich gesagt, das sagt keiner mehr, ja?
Also, warum ist sowas wie Hops genommen oder Schabernack tatsächlich wieder in Jugendkreisen, ja?
Die Dinge kommen wieder, ja. Auch die Begriffe.
Da hat der Heiko zum Bleistift recht.
Ja, denn er hat mal gar keinen Bock.
Der hat mal gar keinen Bock.
Du, als alleinstehender Begriff für den Sommer 2020.
Du Köftespieß, du.
Wunschessen, aber ist Xatar ein Rapper oder ein so Instagram-Rapper, der mit Spotify, Audio, Dauerschleifen sich nach oben gepoppt hat?
Ja, genau. Er scheint nach seiner Haftentlassung Bock auf Köftespieß gehabt. Und jetzt ist das ein Jugendwort, ey Leute, das ist voll abgefahren.
Lässt tief blicken. Ich nehme meine Tochter das Internet weg.
Ist ein iranisch-deutscher Unternehmer, Verleger, Gastronom, Rapper und Produzent kurdischer Abstammung.
Ah, und wird von den Al-Shabras, von diesem Clan halt produziert, ne?
Bushido. Bushido jetzt unter Polizeischutz steht?
Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ja, dazu kann ich nur sagen, ich glaube, es war auch Steuerung F oder das Y-Kollektiv, eine von beiden, die ganze Bushido-Story sehr schön aufgearbeitet haben. Und wer mehr dazu wissen will, sollte sich die beiden Kanäle abonnieren auf YouTube und einfach mal die Story dazu reinziehen. Wir reden jetzt dann
noch drüber. Genau, und wer keinen Bock auf die Langversion hat, der kann sich die Kurzversion von Christian Solmecke angucken, die er vorgestern auf seinem Kanal gebracht hat.
Christian Solmecke, ja, nee, klar.
Ja, der YouTube-Anwalt des Jahres. Ja.
Mittwoch, Teil des Kröten-Memes, das müsste ich jetzt aber nochmal nachlesen. Oder hat das einer von euch parat, warum der Mittwoch jetzt so...
Fühle mich jetzt auch gar nicht motiviert zu klicken und zu lesen, weil...
Ey, aber ich habe was Cooles gefunden. Ich habe was echt Cooles gefunden, und zwar Gönjamin.
Gönjamin, ja, das mag ich.
Also Bezeichnung für jemanden...
Gönjamin?
Ja, Bezeichnung für jemanden, der sich Luxus gönnt. Gönjamin. Ey, das ist viel cooler als das, was ich immer gesagt habe. Gönndalf oder so.
Der Gönndalf. Der Gönjamin.
John F. Gönnedy.
Aber du bist erst so ein richtiger Gönjamin, wenn du auch so eine Rolex Iced Out am Handgelenk hast.
Ja, auf jeden Fall. Oh. Das ist voll der Gönjamin.
Du bist ein echter Gönjamin.
Ich habe aber übrigens, als ich...
Hashtag No Cap.
Als ich an einer Bushaltestelle mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin, hat ein Jugendlicher einen anderen Jugendlicher mit Koffer beschimpft.
Was bist denn du für ein Koffer?
Er hat gesagt, mach dich weg, du Koffer.
Ja. Ja. Na, ist doch nett.
Ja.
Also hier steht No Front. Ich glaube, das haben wir sogar
no
schon
Front ist,
im Gadgetfunk benutzt.
Das hat auf jeden Fall mal Einzug gehalten in meinen Kopf.
Das hat es bis zu uns geschafft.
Ja. Aber du musst genau, das Hashtag Schaber, vorne dran nicht vergessen.
Schabernack ist hier auch aufgeführt. Ich glaube, das kam durch die Stellungnahme von Captain Amthor wieder auf die Tagesordnung.
Amthor.
Simp, ein Weichei.
Ja, das ist der Gegenteil vom Pimp, Alter.
Ja.
Uff. Bist du kein Pimp, bist du ein Simp.
Naja, also ich bin summa summarum nicht.
Carsten, ist diese Quelle nachhaltig. Valide, weil denn Uff als Ausdruck des Erstaunens
ja.
hört sich auch so nach meiner Kindheit an.
Es ist jedem Asterix-Comic.
Ja.
Uff,
ja.
Puff. Uff. Uff, Puff, Knuff, immer feste Druff.
Ja. Ach nee, ne? Hier steht Bratan. Oh nee. Dass sie diesen hier.
Der Belkan ist auch so ein richtiger Bratan.
Ja, voll der Satansbratan, ne?
Und auf die Thematik mit Haso und bla gehen wir gar nicht ein, denn
das. Wobei du bist jetzt aus der aktuellen Auswahl ein bisschen rausgerutscht, Belkan.
Ach, alte Bekannte sind, oh mein Gott. Ich bin zu weit
runter. Ja, das sind die Evergreens, ja. Da ist ja auch der Gönjamin, gell? Ja.
Genau, da hat er den her.
Ja.
Oh, Ehrenmann, na, wer sagt denn sowas?
Da habe ich neulich ein cooles Bild bekommen.
Ja. Ja, bleiben wir mal. Ne?
Ehrenmann.
Da kommt mir ja gerade das
Meme. Der gute Erdogan, der Ehrenmann.
Ehrenmann. Fühlt sich gleich getriggert.
Ja. No ja, da gefallen mir doch die bekannten Jugendwörter wesentlich besser getriggert. Und wobei Woke, Bumsnerfix.
Habt ihr denn Simp?
Ja, oh ja, Woke.
Simp schon mal gehört? Weichei? Nee. Simp?
Nee. Ja. Ja, ist mir tatsächlich schon untergekommen. Simp als Gegenpart zum Pimp halt.
Oh mein Gott. Verstehe.
Ja. Okay.
Der Lauch, ja, ist das auch ein Evergreen-Gemüse?
Ja? Lauch?
Ja, der Buttergolem gefällt mir.
Was war denn? Wo ist der denn?
Und der B.
der Buttergolem.
Buttergolem.
Ja, den Status habe ich auch mal gehabt.
Ja. Lass uns hier raushüpfen.
Ja,
der war jetzt aber
lustig,
auch nicht.
Don't trigger me. Don't trigger me.
Dabei war es so mega sexy war, oder?
Ich fühle mich nicht nachhaltig abgeholt.
Nee, und Hashtag No Front an Langscheid an der Stelle, ne?
No Caps, Leute, no Caps.
Ich glaube, wir sind da aber auch nicht die Zielgruppe. Genau. So
no Caps, ihr Buttergolem.
Oh, holy moly, sorry. Jo, was haben wir denn hier also auf dem Zettel? Wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, haben wir gar nichts mehr auf dem Zettel für heute.
Wir haben noch
theoretisch haben wir schon noch auf dem Zettel, ja. Ne? Aber
ja, wir wollen ja auch die Nerven unserer Hörerschaft nicht überstrapazieren.
No Front.
Dann No Front.
Können wir ja mit einem
mit No Caps und so.
Genau.
Ja, ach,
können wir ja mit einem kleinen Filmtipp abschließen, ja, klar, oder?
Ihr, das ist eine gute Sache.
Na klar, ihr Simps.
Und zwar heute mal ein Doku-Tipp. Eine Doku-Tipp aus der ZDF-Mediathek. Und jetzt ist sie gerade aus meinem Sichtfeld verschwunden.
Warum hast du kein GEZ bezahlt, mein Freund?
Nein, weil der Carsten ganz fleißig schon wieder umsortiert hat.
Ja. Wenn ich ganz kurz reingrätsche, wären wir jetzt eine YouTube- oder Twitch-Sendung, ja, dann würden wir jetzt erstmal den Shitstorm von 1 Million Jugendlichen abkriegen und jungen Erwachsenen, die sagen, GEZ zahle ich doch nicht mehr, Digga, scheiße, aber brauche ich doch gar nicht.
Genau. Es gibt auch gar keine GEZ mehr. Es ist nämlich der Rundfunkbeitrag.
Oh, Entschuldigung, ja. Siehst du mal,
so viel
Cent an
Ordnungsmäßigkeit
Deutschland GmbH.
No Front, ne?
Deutschland GmbH.
Oh mein Gott. Aber zurück zu deinem Filmtipp.
Ja, in der ZDF-Mediathek. Welt macht Huawei. Hightech-Riese unter Spionageverdacht. Und zwar hat der ZDF in dieser wirklich sehr guten Doku die ganze Huawei-Thematik und worum es bei diesem ganzen Streit eigentlich geht, richtig schön aufgearbeitet. Die 5G-Technologie, der Vorsprung von Huawei in der 5G-Technologie, was das ausgemacht hat international, warum Trump da so drauf gesprungen ist und den Streit so eskalieren hat lassen. Alles das wurde in dieser Doku wirklich sehr, sehr schön aufgearbeitet. Ist ab sofort in der ZDF-Mediathek zu sehen. Lief am gestrigen Abend auf ZDF-Info. Ja, und kann man sich dann nur angucken. Ja,
ich glaube, ich gucke mir das mal heute noch an.
Ja.
Weil Huawei und Spionageverdacht, also wie passt das zusammen?
Absurd.
Ja, jetzt finde ich aber Himmelarsch und Donnerknall.
Ja, man muss da so ein bisschen.
Arsch und Donnerknall, Wahnsinn. Das hat man früher auch mal gesagt.
Ja, ne? 2020 steht das jetzt nicht drin als Jugendwort.
Aber. Jugendwort 2022 wahrscheinlich.
Man muss dazu auch so ein bisschen wissen, dass das eigentlich ja Huawei ein People's-Unternehmen ist, ne? Also es ist ja ein
People's-Unternehmen.
Ja.
PRC. Was heißt denn nicht so wie People's-Unternehmen?
Also die Firma ZTE ist ja quasi ein Wettbewerber von Huawei. Die befindet sich komplett im chinesischen Staatsbesitz. Die gehört dem chinesischen Staat und wird komplett vom Staat finanziert etc. Und Huawei ist im Privatbesitz, im chinesischen Privatbesitz. Das ist so der kleine, feine Unterschied. Und trotzdem wird Huawei halt vorgeworfen, verflochten zu sein mit dem chinesischen Staat. Aber wie gesagt, das können sich Interessierte in der Doku alles erklären.
Das schau ich mich an.
Ja.
Oh, ja, Leute, Respekt, kommt schon.
Respekt für diesen.
Opel, das kannst du mal machen, ja.
Holy guacamole. Okay, abschließend, wir haben noch ein Minütchen. Vielleicht noch ein kurzer Serientipp. Wenn mir jetzt der Name noch einfallen würde, wäre es noch viel besser. Es gibt eine neue Serie auf Amazon, die da heißt Alex irgendwas.
Holy Ach, das ist dieses Kinderagenten-Ding.
Ja, genau. Höchst unterhaltsam, habe ich festgestellt. Ich habe mir die ersten drei Folgen mal reingezogen und war angenehm überrascht über Qualität und Spannungskurve. Also ich hoffe, das hält so an die nächsten Folgen noch, aber auf den ersten dreiteiligen Blick, nicht so schlecht.
Ist das der Junge, der von heute auf morgen in Geheimagent zum Geheimagenten wird?
Weil sein Onkel irgendwie hart gedisst wird intern und alles verworren und ja gut, also gut gemacht, sehr spannend. Würde ich nicht mal einschlafen beim Gucken, dann wäre ich auch schon weiter.
wenn wir da schon dabei sind, habe ich vielleicht auch noch einen Serientipp, also nicht nur vielleicht, sondern sogar sehr wahrscheinlich. Ist schon nicht brandneu, sondern im Gegenteil schon in der 7. Staffel. Ich komme natürlich immer ein bisschen später drauf. Hat einer von euch schon mal Sons of Anarchy gesehen?
Nein. Schon mal gehört, aber noch nicht geschaut.
Ja, gehört ist tatsächlich schon ewig alt. Wie gesagt, 7. Staffel läuft, glaube ich, gerade. Das ist gerade beendet. Bin ich jetzt zufällig rein gestolpert. Und da geht's ja vordergründig um so eine Motorradgang in einem kleinen amerikanischen Ort namens Charming. Der geht dann gleich in der Ja, der Name ist Begriff.
Größter Arbeitgeber ist eine Toilettenpapierfabrik.
Nein, das nicht Schade. Ist der größte. Aber es ist halt, natürlich geht es um diese Motorradgang mit allen kriminellen Geschäften, die hinten dran hängen, aber trotz alledem sehr, sehr gut gemacht, könnte vom Handlungsstrang in jede Mafia-Szenario. In jene, oh Gott im Himmel, 1:1 durch Mafia-Szenario ersetzt werden oder durch, weiß ich nicht, Sport, Themen. Also
FIFA-Vergaben für Weltmeisterschaften.
Richtig, sind halt in dem Fall Jungs auf Harleys mit Kutten. Ja, jetzt, ich glaube, nach der Ansage schaut's eh keiner mehr.
Sag doch den Namen nochmal, damit.
Sons of Anarchy. Weit besser als der Avatar bei Amazon Prime ist das. Erstmal hergibt. Also durchaus tief
mal die Watchlist, ja.
Ja, mach das.
Sons of Anarchy ist echt, also ich habe da nur Gutes von gehört. Also das haben mir auch schon ein paar Leute empfohlen.
Ich meine auch, ich habe das irgendwo so im Hinterkopf, dass das schon öfters mal empfohlen wurde. Und danke für den Reminder, weil wie oft kriegst du von dem, schau dir das an und ja, mache ich. Und dann, wie hieß die Scheiße nochmal? Ja. Findest du nicht und dann guckst du gegen den Ollenkack. Ja.
Und ich musste das jetzt unbedingt raushauen, weil wenn ich tatsächlich bis zur 7. Staffel das durchgucken will, dann habe ich die nächsten 4-5 Monate keinen Serientipp.
Okay. Vielleicht noch ganz kurzer Funfact an der am Rande. Was schätzt ihr, wie viele Minuten verbringt der durchschnittliche Netflix-User damit?
Ja.
Seine Sendung auszuwählen, die er gucken möchte.
Oh Gott.
Wenn's auszuwählen?
Ja.
Ach du Scheiße.
Leute.
Also ich habe von Freunden schon gehört, boah, ich habe einen ganzen Abend Listen geguckt.
Ich habe, ja.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich mir was Neues bei Prime, was ich mir angucken will, raussuchen, dann verbrauche ich da manchmal auch schon irgendwo zwischen 30 bis 60 Minuten.
Es gibt sogar teilweise Tage, wo ich dann einfach ausschalte. Ich dann die ganze Zeit mich
dumm suche und dann also, nee. Make a long story short, weil Wir reißen die 1,5-Stunden-Marke, haben sie schon gerissen, so ein bisschen. 18 Minuten im weltweiten Mittel.
Wow.
18 Minuten.
Bevor
Zeit,
irgendwas abgespielt
wird. Gut, dass Zeit keine Geld kostet, ne?
Das ist krass, oder? Ja, das ist halt die Herausforderung von Content on Demand. Ja, wenn im klassischen TV-Programm, naja, da kommt irgendwas, dann setzt du rum, gut, als mit Werbung ist kacke, besser als ohne Werbung, aber du wirst berieselt und hast dann auch noch die Wahl, die Art der Berieselung zu ändern und wirst trotzdem noch berieselt. Ja. Aber bei Netflix und Co. Wobei, musst du halt eine Entscheidung treffen und da tun sich viele scheinbar schwer.
Wobei
deswegen bin ich immer noch ein, sorry Carsten.
Nein, mach du.
Deswegen bin ich immer noch ein Freund von meinem Sky-Abo, tatsächlich. Einfach nur wegen diesem linearen Angebot, du selbst durch und bleibst irgendwo hängen. Nicer Film, nice Serie, irgendwas.
Spiegel TV wissen, der läuft als Kleidanker.
Ja.
Nein, aber
Net Geo oder Discovery.
Selbst bei nicht dedizierten Streaming-Diensten wie Amazon Prime oder Netflix oder Disney Plus oder es gibt ja die Mediathek und da habe ich festgestellt, fängt das gleiche Thema auch schon an.
Ja.
Dann scrollst du halt nicht durch deine Amazon-Watchlist, sondern durch die Mediatheken-Angebote.
Da lobe ich mir noch die YouTube-Auto-Funktion aufgrund des guten Algorithmus, der manchmal geht oder auch nicht geht. Aber das ist ein anderes Thema vielleicht für die nächste Sendung. Ich würde sagen,
wir haben kaum gerantet heute und wir sind auch nicht auf den Menschen hinterm See eingegangen. Ich bin stolz auf uns.
Ja. Hey. Ist doch,
ich bin stolz auf dich, Carsten.
Ja.
Das ist
mal ein bisschen nämlich positive Attitude.
Ja. Da werde ich getriggert. Ja.
No front gegen
toll,
orange Menschen auf dieser Welt, aber
keine Zeit
mehr. Jeder hat sein Deckel zu tragen.
Ich,
um dann noch den letzten Rant rauszuhauen.
Das musst du erzählen, auf jeden Fall. Genau, das musst du noch sein. Ne? Aber jetzt haben wir leider keine Zeit mehr. Ich hatte eigentlich zum Ende der Sendung mir eine private Frage aufgehoben, aber ja, dann machen wir es
ja dann nächsten Mal. Komm.
Total privat. Belgrad,
komm, das ist hier outstanding, ja.
Uns hört eh keiner.
Wir sind noch unter uns.
Ja, ich möchte einen Robosauger kaufen, Leute. Und ihr müsst mir helfen.
Ein Robosauger?
Ja, also ein Saugroboter.
Ich hoffe, du hast eine barrierefreie Wohnung.
Etage auf jeden Fall.
Dann don't go there.
Wie?
Das wird sich nicht lohnen.
Ich habe eine Katze und drei Kinder.
Ich habe drei Katzen und ein Kind.
Also kleiner Tipp am Rande, fall nicht auf irgendwelche 130 Euro Medion, 150 Euro hast du nicht gesehen Angebot rein, in vernünftiger Robosauger.
Medion, war das nicht der Mähroboter?
Ja, genau, die gehen tatsächlich ab 400 Euro, kann man überlegen. Ja. Um 500, 550, 600 Euro wird es interessant, weil dann
musste fast investieren.
Können die auch was.
Also dazu noch eine Anekdote von meiner Seite.
Du hast hier einen, Carsten.
Ich habe einen uralten Roomba iRobot. Den hatte ich damals
sehr gutes Gerät.
München schon. Dann war irgendwas mit dem Akku defekt. Ich habe ihn trotzdem mit umgezogen hierher und dann irgendwann wieder in Betrieb genommen. Und obwohl das Ding relativ alt ist und teilweise ein bisschen auseinanderfällt bei den Ersatzteilen, möchte ich den nicht mehr missen. Das ist unfassbar, was der zusätzlich zum, und ich wische hier mindestens einmal die Woche und saug regelmäßig und der holt immer noch so viel Zeug raus. Das ist, aber
du hast auch ganz eine flache, also eine Wohnung auf einer Ebene, Carsten.
Ja.
Das ist der große Vorteil. Wenn du keine Treppen hast und so, dann ist das super. Aber sobald du über mehrere Stockwerke bist, musst du ja eh umsetzen. Oder
brauchst
auch nicht.
Zwei.
Nee, du brauchst mehrere.
Achso, ja, auch. Lifehack des Jahres. Gibt's halt 2000 Euro.
Oder wenn du dir ein Vorwerk kaufst, 3000 Euro.
Vorwerk. Ja, dann aber vergiss auch nicht, deinen Thermomix zu bestellen, mein Freund.
Oh mein Gott, Heiko, gut, dass du das erwähnst.
Warte mal, war nicht dieser Vorwerksaugroboter eh nur in Roomba?
Einer von denen, ja. Umgelabelt? Aber die haben jetzt einen neuen rausgebracht.
Irgendwie, irgendwas in der Art ja,
die
war
haben das. Jetzt einen ganz neuen rausgebracht, der ist anscheinend eine Eigen-Creation. Davor der, genau, die, das zweite Modell oder so, was die rausgebracht haben, das war einfach nur
OEM.
Ja, off the shelf und Marketing.
Genau.
Ja? Ah. Okay.
Alter Verwalter.
An der Stelle. Männers.
Ja, Leute.
Vielen Dank für
in diesem Sinne. Lasst die Saugroboter saugen.
Ja. Schreibt in die Kommentare, welchen Roboter ich mir kaufen soll.
Wir finden bestimmt was Passendes für dich.
In unsere Telegram-Gruppe. Ja. Das könnt ihr mal. Kaufempfehlungen in die Telegram-Gruppe für Belkans neuen Mähsaugroboter.
Oder bei Facebook. Oder bei Instagram. Oder.
Oder einfach einen Kommentar auf unserer Seite. Freuen wir uns auch drüber. An der Stelle, gute Nacht.
Fünf Sternchen, bitte.
Ja, tschüss. Danke fürs Karma. Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch auch etwas Spaß gemacht. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes für unser kleines Podcast-Projekt. Alle Links dazu und natürlich mehr findet ihr unter www.gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei Fairhouse24 für das Hosting unserer Webseite und unseres Podcasts. Ebenfalls ein dicker Dank geht raus an bensound.com für die Intro- und die Outro-Hintergrundmusik. Das war's also. Bis zum nächsten Mal. Verzeih.
Oh wow, das war immer wieder so interessant. Vielen Dank dafür.